Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und heute wird wirklich eine wilde Folge, ich freue mich richtig darauf. Starten tun wir rein mit Kolja Goldstein und Sido. Die beiden haben einen Track released, Schwarz heißt der, und auch zu Kolja gibt es vieles Neues zu erzählen. Weiter machen wir mit den 102 Boys und ihrem neuen Track Hausverbot, und hierzu gibt es eine Geschichte, die sogar uns als Deutsche Plus involviert, gefolgt von Capital Bra. Er ist wieder zurück, aber mit einem ganz anderen Sound, und was der neue Song Es tut mir leid so kann, das nehmen wir später mal unter die Lupe. Und Apache 207 ist zurück mit einem neuen Song, Loser heißt das Ganze. Ein Video mit vielen Schnipseln aus der vergangenen Tour und was bei ihm so die letzten Monate abging. Und natürlich müssen wir darüber auch sprechen. Und enden tun wir, zumindest was die Songs angeht, mit Farid Bang und seinem Diss-Track gegen Bösemann, technisches K.O. Wie es überhaupt dazu gekommen ist, warum haben die beiden Beef, was ist da noch alles passiert hinter den Kulissen, über all das sprechen wir gleich.
Yes, 5 Songs haben wir diese Woche dabei und dazu noch 3 Themen. Diese Woche sprechen wir mal wieder über den Sinan-G-Skandal. Da hat sich jetzt anscheinend die Staatsanwaltschaft offiziell zu geäußert. Außerdem steht der Gewinner von Icon 5 fest. Wir berichten, wer auf welchem Platz gelandet ist und mit wie vielen Stimmen. Und zum Abschluss sprechen wir noch über einen Song, den wir vor einigen Wochen mit im Podcast dabei hatten. Und zwar Tempo von Crow, Sampain und Bad Chief. Da gibt es nämlich Neuigkeiten bezüglich des Vorwurfs, dass der Song geklaut ist. Also seid gespannt und bleibt unbedingt dran. Wir hören uns.
Yes, und wir haben eine absolute Sensation, und zwar das erste Mal, seit wir unsere Partnerschaft mit Effect Energy haben, gibt es eine neue Sorte. Das hatten wir noch nie und wir haben es schon ein paar Mal angekündigt. Grape Mint heißt das Ganze, und ich habe die neue Sorte Effect Energy Grape Mint hier vor mir. Ich habe sie noch nie getestet, Lennart sowieso nicht, der ist ja gerade in Indonesien, und ich will jetzt zum ersten Mal live dieses Effect Energy verkosten. Ich weiß, das ist ein bisschen kritisch, weil was ist, wenn es mir jetzt nicht schmeckt? Aber so ehrlich müssen wir halt sein. Und ich kenne die Leute von Effect gut genug, dass die auch sagen, wenn es euch nicht schmeckt, schmeckt es euch nicht. Seid ehrlich, ne? So, hab's gerade aufgemacht. Ich glaube, man hat's gehört. Ihr wisst ja, dass unsere Lieblingssorten Guava Massiv, Classic und auch Black Acai sind. So, die finde ich eigentlich am nicesten. Coconut Blueberry kommt bei mir so langsam. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Okay, erstmal. Okay, Geruchstest ist geil.
Richtige ASMR schon.
Das riecht wirklich überraschend frisch und so. Also das Besondere ist ja, bevor ich trinke noch, Grape Mint ist ja eben auf die Shisha-Traube Minze angelehnt und nicht auf so Grape Soda, was man ja schon kennt. Deswegen, also mir fällt kein vergleichbares Getränk ein, was man schon mal getrunken haben könnte. Aber jetzt genug der Worte, let's go. Alter, schmeckt das verrückt. Okay. Also, completely honest. Es schmeckt wirklich gut. Und es schmeckt wirklich auf eine weirde Art und Weise so wie der Shisha-Tabak Traube Minze, aber so in, also als was Leckeres zum Trinken. Ey, no joke. Also, ganz, ganz, ganz verrückter Geschmack. Also, ich kann es echt auch nur so beschreiben. Es schmeckt halt wirklich wie Traube Minze Shisha. Sehr intensiv und auch gar nicht so süß eigentlich, wie man das manchmal von Energy gewohnt ist, sondern eher so natürlich. Ich kann es empfehlen. Sehr, sehr geil. Probiert's mal aus.
Ja. Ich bin gespannt. In einer Woche kann ich es dann selbst testen. Und dann werde ich auch mal mein Fazit dazu im Podcast dann sagen. Aber jetzt bin ich sehr, sehr hyped nach dieser Reaction.
Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich werde euch auf jeden Fall den Amazon-Shop verlinken. Da könnt ihr es euch direkt bestellen. Ansonsten meine ich gehört zu haben, dass die bald eine Rewe- und Edeka-Listung haben werden. Das heißt, da solltet ihr mal die Augen offen halten, und das sagt auch schon viel aus über ein neues Produkt, wenn es direkt dort gelistet ist, dass es schon so ein bisschen getestet wurde vorab. Deswegen checkt das mal aus, schmeckt wirklich sehr, sehr gut, und werde das jetzt auch weiterhin während dem Podcast hier mir einverleiben. Und damit würde ich sagen, starten wir rein in die heutige Folge. Let's go.
Schön, Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast und bei mir ist heute wirklich ein XXL-Podcast-Day. Ich komme gerade von circa einer Stunde Aufnahme mit niemandem geringeren als Fahrt. Denn Fahrt bringt am Freitag sein Album raus, Der Junge ohne Herz. Und wir haben uns zum Interview verabredet, war alles ein bisschen drunter und drüber mit Uhrzeit, mit meiner Internetverbindung, bisschen Connection-Probleme und so, aber wir haben es geschafft, das Interview im Kasten zu haben und wenn alles jetzt auch glatt geht, sollte das Interview dann direkt diesen Donnerstag rauskommen, das heißt, auch alle, die jetzt die aktuelle Folge hören, schnell die neue Folge zu Ende hören, damit ihr dann ready fürs Interview am Donnerstag seid mit Fahrt. Ich freue mich schon mega drauf.
Krass. Ja, krass, es ist ja das erste Interview, was einer von uns geführt hat mit, also Zeitverschiebung und dann eben auch wirklich anderer Kontinent, Indonesien und boah, ich kann mir vorstellen, dass es sehr wild sein muss dann mit der Internetverbindung und den Gegebenheiten dort vor Ort, wenn man nicht seine normale Podcast-Ecke hat. Aber ja, wir sind auf jeden Fall fleißig am Interviews aufnehmen und letzte Woche haben wir ja auch gesagt, schickt uns eure Interviewwünsche, damit wir auch ein bisschen Inspiration haben. Manchmal gibt es ja Künstler, die so spannende Geschichten haben und man selber, ne, man braucht manchmal nur diesen Impuls irgendwie und ich habe gesehen, dass viele von euch was eingeschickt haben unter der Spotify-Folge oder auch in Instagram. Einen fand ich auch gut, da hat einer geschrieben, so etwas unbekanntere Künstler, auch mal sowas wie so Lucio101 oder Angie oder so. Angie ist jetzt nicht so super unbekannt, aber ich glaube, da gibt es auch nochmal so eine Art von Stories, so ein bisschen so diese Hood-Stories, die so noch jeder so rausballern kann, was, glaube ich, auch sehr spannend sein kann. Und an der Stelle kann ich gleich schon das nächste Interview ankündigen, denn ich habe vor ein paar Tagen mit Jan Kaffer und Küçük Efendi unser zweites Interview aufgenommen, denn die beiden waren schon mal bei uns im Podcast vor einiger Zeit und ich habe mir das letztes nochmal angehört. Das war so komisch. Also ich kann mir diese alten Interviews gar nicht geben. Ihr müsst ja wissen, Lennart und ich, wir haben an sich diesen Podcast gestartet, ohne irgendwelche Interviewerfahrung oder was weiß ich, Moderationserfahrung. Und dementsprechend holprig waren auch die ersten Interviews. Mittlerweile fühlt man sich sicher und man weiß, wie man Fragen stellt, dass man auch mal ein bisschen bohrt und so weiter. Aber damals, ich kann mir die alten Dinger echt nicht geben. Plus, wir haben irgendwie damals die Interviews als Teil von einer Folge rausgehauen. Also da war am Anfang irgendwie 40 Minuten Deutschrap-News und dann kam auf einmal ein Interview rein. Also komplett crazy. Jetzt kommt auf jeden Fall bald das Jan Kaffer Küçük Efendi Interview 2.0. War auch ein sehr geiler Talk. Auch sehr chaotisch. Der eine von beiden hatte so einen Stromausfall und musste dann irgendwie aus dem Café raus irgendwie aufnehmen. Es war ganz wild. Aber ja, kommt geiles Zeug auf uns zu.
Yes, auf jeden Fall. Da bin ich auch schon sehr gespannt, das mir anzuhören. Und tatsächlich ist ja auch so, dass wir gerade in den letzten Wochen sehr wenig Zeit haben, miteinander zu reden und alles sehr minimal beschränkt über WhatsApp-Kommunikation. Du hast mir aber in der Nacht von Samstag auf Sonntag dann ein Video aus dem Borcherts in Berlin geschickt von einer Party, wo wir eingeladen waren. Und da bin ich jetzt gespannt, was da die Hintergrundstory dazu ist. Denn so wie du es schon angekündigt hast, sind da sehr viele bekannte Gesichter aufgetaucht.
Also, es war wirklich unfassbar wild dieser Abend und ich komme auch immer noch nicht so ganz darauf klar, was da alles abging. Also ich erzähle mal, ja. Erstmal, die erste Story hatte gar nichts mit Borchardt zu tun. Ihr müsst wissen, meine Freundin ist so Künstlerin und sie hat so ein Studio über dem KitKat Club, also da in Berlin, dieser Fetischclub, ne, das Kunstatelier-Studio hat nichts mit dem Club zu tun, aber es ist halt eben direkt darüber. Und dann waren wir da zuerst, bevor wir auf diese Borchardt-Party gegangen sind und dann sind wir so runtergegangen. Und auf einmal, also wir müssen dann so an dieser Schlange vorbei von den Leuten, die halt ins KitKat gehen, ja. Und auf einmal gucke ich da so und dann steht da so Simon Desue. Und wir so, hä, was geht denn ab, gell? Und so Simon Desue, man kennt ihn halt schon, ne? Und das ist jetzt nicht so einer, den man jetzt so häufig oder so die ganze Zeit in Berlin irgendwie sieht. Und dann habe ich nur so kurz rüber geguckt und Simon Desue steht da, war gerade dran, wollte probieren reinzukommen und dann die Tür steht so, sorry, heute nicht. Und dann ist er so zurückgelaufen und es war, glaube ich, schon peinlich, weil da so die ganze Schlange und als so Promi, weißt du, man kennt dich halt und so, dann ist er zurück, ganz schnell so in ein Taxi gestiegen, weggefahren und ich war nur so, Alter, was ist gerade passiert irgendwie? Auf jeden Fall, es geht weiter mit dem Gossip und dann sind wir in Borchardt gefahren. Wie gesagt, wir waren da eingeladen auf so einer Party von LFDY, wo uns eine liebe Kollegin Laura von Ambition reingebracht hat. An der Stelle nochmal vielen Dank dafür. Auf jeden Fall, long story short, so, was ist passiert? Dann waren wir so im Borchardt und kommen da rein und es war schon sehr, sehr voll und es war sehr so ein bisschen hektisch. Es gab so Drinks umsonst und dementsprechend waren so super viele Leute um die Bar herum und ich habe bin erstmal so gar nicht klargekommen, wer da alles so ist. Irgendwie, es war sehr crowded und so und dann sehe ich erst irgendwie so Cynic in der Ecke, ne? Also den man ja, die Battle-Rap-Friends kennen ihn auf jeden Fall und dann waren da irgendwie die Elevator-Boys, ich glaube, Baby Benz habe ich gespottet in so einer Ecke und dann bin ich irgendwann so auf Toilette gegangen, ne, und komme so aus der Toilette raus und dann steht einfach so Justin vor mir von Peso und also der so, ne, mit deiner Klamottenmarke und ich bin so gar nicht drauf klargekommen, weil no joke, also so, es ist so was anderes, finde ich, zum Beispiel als du und ich auf den Festivals waren im Sommer und man wusste so, ah okay, da ist gleich so Ruff, Bones, Luciano, keine Ahnung, man wusste es so irgendwie und man war so darauf eingestellt, okay, die stehen gleich vor einem und ja, auch, ne, wir sehen die ja nicht jeden Tag, ja, aber in diesem Moment, ich habe so aufgemacht und ich habe ehrlicherweise so als jugendlicher, junger Erwachsener einfach super viel so diese Videos von Justin geguckt und es war wie so eine Fata Morgana, dass der einfach so direkt vor mir stand, so mit seinen Ketten und seiner Cartier-Brille und keine Ahnung, es war super strange. Das war aber noch nicht das Highlight. Und zwar sind wir dann wieder zurückgegangen, so auf die Tanzfläche und wir waren so ein bisschen so am seitlichen Rand von der Tanzfläche und haben so ein bisschen gechillt, mit Drink in der Hand und so und dann gucke ich so nach rechts und auf einmal steht da so Vaisel direkt neben mir mit so einfach so zwei Frauen, ganz entspannt, in dem Moment auch niemand um ihn herum, stand da einfach, hat ganz normal getanzt und so Spaß gehabt und das können wir an der Stelle auch sagen, wir sind gerade auch mit Vaisel im Gespräch wegen dem Interviewplan und wegen der Interviewplanung und sowas, ja, und ich habe auch gar nicht so drüber nachgedacht, ich habe ihn so gesehen, bin direkt so rüber, mein so, ey Vaisel, ich bin Sherwin von Deutschrap Plus, wir haben ja gerade so Interview geplant und so und er war so ultra freundlich, du glaubst es nicht, gell? Er hat geil. So gelacht und er war so, oh Bruder, und hat so, weißt du, wenn jemand so Hand gibt und irgendwie so nice. Fünfmal diesen Griff ändert, während er so Hand gibt, ich weiß nicht, wie man das so nennt, so von oben nach unten, und er hat auch so direkt, weißt du, auch so sehr höflich, so direkt so meine Freundin vorgestellt, und er so, hi, Vaisel, und so, weißt du, so voll höflicher Typ einfach.
Ja, voll korrekt, ja.
Ich schwöre, ich werde nie diesen Händedruck von Vaisel vergessen. Ich schwöre, er hatte so an jedem Finger so einen riesigen Iced-Out-Ring und so eine Prankenhand irgendwie. Es war wirklich der absolute Fanboy-Moment. Ist ja für mich immer noch wie eine, ja, also, Vaisel, ich freue mich aufs Interview.
Ja, krass. Also zwei deiner Jugendidole getroffen mit Justin von Peso, den du uns damals allen einhämmern wolltest, auch so von wegen, ja, in ein paar Jahren schaut ihr alle die Videos von Justin, ich schwöre und so, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und er war sehr cool mit Vaisel und auch ja, sehr schön zu hören, dass Vaisel auch so nett und herzlich reagiert
wirklich.
Hat.
Wirklich. Ja, vor allem, also zu letzter Punkt auch, dann starten wir rein, aber so, da waren halt wirklich viele Promis und so viele kannte ich auch nicht mal, aber die haben sich dann so verhalten auch wie so Promis, das heißt, die waren so sehr am Rand in so einer Art Lounge irgendwie, wo so nicht jeder stehen kann und haben so sehr viel Wert darauf gelegt, so eine gewisse Distanz zu dem Rest zu halten. Und Vaisel so gar nicht, der war so voll, der war da für die Party, der hat so die Mucke genossen, der hat da so getrunken, mit jedem gesprochen und sowas. Einfach so, ja, keine Ahnung, war echt schön zu sehen, muss ich sagen. Aber genug der Erzählungen, ich würde sagen, wir starten jetzt endlich mal rein. Und zwar, wie immer, mit einem Chart-Update der Songs aus der letzten Woche.
Yes, genau. Und zwar gibt's da wirklich zwei Deutschrap-Songs, die es extrem weit nach oben geschafft haben, allerdings beide an Platz 1 vorbeigeschlittert sind. Zuerst mal Young Huren hat mit 6PM Records und Stickle den Track Magdalena rausgebracht und er ist auf Platz 3 in den Singlecharts gegangen. Also insgesamt zeigt sich schon, dieses ganze Projekt von Ashraf mit 6PM Records ist extrem erfolgreich. Das dritte Lied, was jetzt wirklich, wirklich sehr gut chartet. Und Suhobani hatten wir letzte Woche mit dabei, zusammen mit Herbert Grönemeyer, Zeit, dass sich was dreht, auf Platz 2 gegangen, trotz einiger Kritik eben, dass Herbert Grönemeyer dann doch nicht so viel Platz auf dem Song gefunden hat. Wirklich super Platzierung für Suhobani, die wahrscheinlich viele Türen auch öffnen wird. Und auch in den Albumcharts gibt's News, und zwar einmal Omar auf Platz 12 und dann tatsächlich eine Meldung über eine Platz-1-Platzierung, die mich fast so sprachlos gemacht hat, wie Justin von Peso dich am Wochenende. Und zwar, Luciano ist in der dritten Woche, das muss man sich mal geben, in der dritten Woche ist er jetzt mit seinem Album Seductive auf Platz 1 gegangen. Also er ist ja zuerst auf Platz 2 gechartet, dann in der zweiten Woche auf Platz 4 und jetzt in der dritten Woche wahrscheinlich dann doch sehr viel einfach durch die Streams noch auf Platz 1. Das ist wirklich eine unfassbar starke Leistung und zeigt, was für einen Superstar-Status er auch einfach hat. Also komm da wirklich nicht drauf klar, wir verfolgen ja immer so ein bisschen die Charts und sehr häufig ist es einfach so als Deutschrap-Artist, dass du halt einmal in der ersten Woche hochchartest und danach wirklich dann auch steil bergab geht für dich, aber nicht so bei Luciano und es ist eben auch die allererste Platz-1-Platzierung für ein Album in seiner Karriere. Also riesiger Erfolg an der Stelle. Und wer gerade in der Promo zu seinem Album ist, ist Kolja Goldstein und der hat jetzt eine neue Single rausgebracht und sich da ein fettes Feature gesichert und zwar Sido. Der Song heißt Schwarz und wir sprechen gleich ein bisschen mehr drüber. Jetzt hören wir erstmal rein.
Ich sollte schlafen gehen, denn morgen kommt die Wahrheit raus. Wenn ich die Promise zahle, in die Arme lauf. Denn mir hängt dieser Gartenschlauch aus der Nase raus. Muss für ein Jahr in den kahlen Baum und da schlaf ich aus. Ich bade die Strafe aus.
Yes, Kolja Goldstein und Sido mit dem neuen Song Schwarz. Und man hat's gerade auch beim Ausschnitt gehört. Sidos Part klingt schon einfach anders. Ich muss sagen, das erste Mal, als ich das Lied gehört habe ich das einfach auf Spotify gehört, ohne mir Kommentare durchzulesen und mir ist es natürlich auch direkt aufgefallen, irgendwas ist da mit Sidos Part los. Hab dann auch gedacht, vielleicht ist es wirklich so drauf angelegt und dann, als ich mir später das Musikvideo dazu angeschaut habe auf YouTube, dann natürlich gesehen, okay, in den YouTube-Kommentaren wird das ganze Ding komplett zerrissen, zumindest was die Soundquali angeht, also ne, viele Kommentare, was war da los, nicht abgemischt, es klingt wirklich so, als hätte Sido einfach mal kurz eine Voice Message rübergeschickt an Kolja Goldstein. Er ist ja auch selbst nicht im Video zu sehen. Viele Kommentare von den Fans nehmen das Ganze aber auch mit Humor auf, ne? Gerade weil ich so gesagt habe, ne? Stichpunkt Voice Message und so. Denn letztendlich ist es natürlich, ja, einfach was Cooles und was Krasses, ein Sido-Feature auf dem Album mit dabei zu haben. Und früher war es ja schon so, dass Sido auch sehr viele Features gegeben hat, aber jetzt gerade in den letzten ein, zwei Jahren ist es dann schon deutlich weniger geworden. Von daher kann man schon auch sagen, dass es eine große Ehre ist, dass so eine Legende wie Sido jetzt auf dem neuen Lied von Kolja mit dabei ist.
Ja, die Qualität ist echt wild, muss man sagen, aber vielleicht ist der gute Sido gerade wirklich so beschäftigt und vielleicht ist das der Grund, weshalb er seinen Part einfach per WhatsApp-Sprachnachricht mal kurz rübergeballert hat, weil er hat jetzt eine neue Daylight-Show im Kika. Also war ganz überrascht, als ich das gesehen habe, und zwar die Dicker-Show kommt jetzt. Da ist so ein, ja, der Moderator ist so ein Art Nashorn/Nilpferd in einem. Und Sido ist eben auch mit dabei in dieser Sendung. Also es ist eine Kindersendung, ne? Und das Konzept ist so ein bisschen, dass so die Gäste kommen dann in dieses Studio gerutscht in mit einer Rutsche rein in ein Bällebad, kommen die dann an. Und also Kika selbst schreibt, jede Menge Beats, Reime, Spiele und gute Laune. Im Vordergrund der Show stehen Kinder und ihre einzigartigen Fähigkeiten. Erwachsene dürfen nur ins Studio, wenn sie bereit sind, ihr inneres Kind herauszulassen. Daran versuchen sich prominente Gäste wie Sido und die Band SDP. Also ich habe da schon so Ausschnitte gesehen und ich muss sagen, Sido ist echt so eine richtige Rampensau, der ist einfach, du kannst den in jede Show setzen, ob du den in irgendwie Late Night Berlin oder weiß was ich, Joko Klaas Ding oder in eine Kindershow setzt, der passt einfach immer rein und ist so ein richtiger Entertainer und auch irgendwie so witzig zu sehen, wenn man wirklich so diese Karriere von Sido so betrachtet irgendwie, ne, mit so, wo er angefangen hat, dann so mit der Maske und richtig asozialer Rap und dann so ein bisschen mehr in den Mainstream gekommen und jetzt einfach eine, ja, Kinder TV-Sendung im Kika, so öffentlich-rechtlich, ARD, ZDF ist so dahinter, ein bisschen so öffentlich-rechtliches Cash mitgenommen, also was für eine Verwandlung.
Ja, schon verrückt, aber genau wie du sagst, Sido ist wirklich einfach so eine Rampensau und ich glaube, der war dafür halt auch schon immer gemacht. Also ich kann mich auch dran erinnern, so diese Anfangszeit, wo ich auch so ein Hardcore-Sido-Fan einfach war. Ich habe es geliebt, mir die alten Interviews anzuschauen von Sido, weil es immer unterhaltsam war und habe wirklich das Internet danach durchforstet einfach, um wirklich jedes Interview mir anzuschauen von ihm. Und das zieht sich halt ja bis jetzt halt durch. Nur damit ich es jetzt ganz richtig verstehe, ich habe es auch gesehen, so dieses, ne, dass er jetzt zu Gast war und dass das jetzt, glaube ich, auch so eine Art Premiere war und dann eben direkt Sido da zu Gast war. Aber es war jetzt schon eine einmalige Situation, oder? Also der ist ja jetzt nicht regelmäßig.
Ja, genau. Also Sido ist quasi Gast, so wie ich es verstanden habe, ist es zwar eine Sendung, die jetzt eine Weile läuft, aber die schon in so einzelne Episoden aufgeteilt ist und in jeder kommt, glaube ich, ein anderer Gast und Sido ist eben einer von den Gästen, die dort in der Sendung eingeladen werden und dann rappt er da mit den Kindern und sowas und ja, also ist ein Gast, genau. Aber auch wild dann, finde ich, dass er dann jetzt gerade, wo er beim Kika in dieser Show drin ist, ein Kolja Goldstein-Feature macht, wo dann zum Beispiel so im Musikvideo so Hells Angels rumfahren mit zwar leicht geblurrtem, hier, wie heißt das, dieses Logo auf dem Rücken, was sie da immer haben, auf den Kutten drauf und so weiter. Und halt generell Kolja Goldstein, der ja eben ne, so der gangstermäßigste Gangster-Rapper im Moment ist, dann jetzt genau in diesem Moment das Feature rauszuhauen, ist auch eine gewagte Sache.
Ja, stimmt. Vielleicht auch deswegen dann kein Auftritt im Musikvideo. Könnte mir aber auch vorstellen, dass es da dann doch damit zusammenhängt, dass eben Kolja Goldstein gerade nicht nach Deutschland reisen kann, sodass die seine Feature-Gäste eben dafür ins Ausland reisen müssten. Und neulich hat der Kolja Goldstein auch schon ein Feature mit Mossig rausgebracht und auch da hat man dann Mossig nicht im Musikvideo gesehen, obwohl ein Musikvideo existiert. Und ich finde, in der Hinsicht macht das Kolja gerade ganz gut so zur Promo zu seinem Album. Also man merkt auch, dass es so langsam stetig nach oben geht, auch für ihn einfach so. Also es ist, ich habe das Gefühl, er ist nicht so komplett durch die Decke gegangen, seitdem man ihn so im Deutschrap auf dem Schirm hat. Aber man merkt trotzdem, es geht jetzt nicht irgendwie bergab für ihn, sondern sein Bekanntheitsgrad wächst. Und er macht jetzt hier bei diesem Album, finde ich, gut, dass er da auch mal wirklich große, namhafte Features am Start hat. Bin auch gespannt, ob er dann noch andere Dinge aus dem Ärmel schütteln kann. Er war ja auch als auf dem Capo-Album als Feature-Gast drauf. Und das hat mir manchmal noch gefehlt, weil ich finde, Kolja Goldstein ist ein starker Künstler, aber er ist auch besonders stark, wenn er eben in Abwechslung mit anderen Künstlern auf einem Track agiert. Hat er jetzt auch hier bei dem Lied eine starke Gesangshook, die wirklich auch in den YouTube-Kommentaren viel gelobt wird.
Ja, auf jeden Fall. Was mir auch immer so durch den Kopf rumgeistert, man weiß ja, dass eben Kolja immer so versteckte Botschaften in seinen Songs hat und da irgendwie, ich habe mal so kurze Videos gesehen, wo jemand so auf einen einzelnen Song eingeht und dann so sagt, ey, guck mal, worüber der alles redet, wenn man so diesen Namen googelt in Verbindung mit dieser Sache und aus Adlibs und was weiß ich, was dann da alles rauskommt. Und es gab ja damals mal diesen berühmt-berüchtigten Zeitartikel, war das, glaube ich, wo zwei Journalisten quasi so Kolja Goldstein dargestellt haben, als ob das alles nur fake wäre, als ob er gar nicht da so tief drin wäre und. Und dann ging das da so ein bisschen hin und her, wo sie irgendwie probiert haben, so alte Gerichtsurteile vorzulegen und weiß man nicht alles, ne? Und daraufhin hat Kolja aber auch reagiert und er hat dann sogar eine Art Anleitung gegeben, wie man herausfindet, wie real er ist. Er meinte nämlich damals sowas wie, ja, wenn man wirklich mal alle seine Texte anhören würde, beziehungsweise durchlesen, analysieren würde und dann all diese Wörter mal so googelt und so, dann würde man auf richtig kranken Scheiß kommen. Aber das hätte bisher noch niemand gemacht. Also es gäbe noch so viele versteckte Informationen in seinen Songs, die keiner bisher entdeckt hat. Und ich wünsche mir echt manchmal, dass es so irgendeinen ambitionierten Deutschrap-Fan gibt oder so, der einfach sagt, komm, ich habe jetzt hier meine Bachelorarbeit vor mir oder meine Schularbeit oder sowas, ja, und sich da hinsetzt, das Ding mal analysiert. Also das geistert mir so lange schon durch den Kopf rum, was man da noch alles finden könnte, wenn man mal sich diese Songs unter die Lupe nimmt.
Ja, stimmt. Wäre eigentlich so eine Sache, die mal in so einem Reddit-Forum oder sowas gelüftet werden könnte. Da tummeln sich ja wirklich viele rum, die sehr viel Zeit auch manchmal in Deutschrap rein investieren. Oder wir müssen uns mal der ganzen Sache annehmen und so eine Woche uns einschließen und Kolja Goldstein Genius-Texte analysieren. Ich habe auch mir den Text angeschaut jetzt von dem aktuellen Lied, weil ich auch nochmal ein bisschen genauer den Sido-Part nachlesen wollte, weil es ja schon irgendwie auffällig war, wie viele Doppelreime da eben auch mit dabei sind. Er hat da auch einmal so, ne, ich bin diese vogelfreie, totgeweihte, quotenreiche, drogenleiche, ohne Nomenreime. Und geht dann eben weiter mit, es dreht sich alles nur noch um Kohle und Oberweite und dann wird weiter auch gereimt. Also schon krass, was er da in Kürze an ja Doppelreim abliefert. Es gibt aber auch eine Line, die ich nicht so ganz verstanden habe, und zwar direkt zu Beginn des Parts. Ich sollte schlafen gehen, denn morgen kommt die Wahrheit raus, wenn ich dem Kommissar in die Arme laufe, denn mir hängt dieser Gartenschlauch aus der Nase raus. Weil es irgendwie gar nicht ganz genau, ob das eine Metapher sein soll und ich die einfach nicht verstehe. Vielleicht kann da irgendwer weiterhelfen. Vielleicht kannst du mir jetzt auch direkt weiterhelfen damit.
Ich habe auch noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ich denke, also ich hatte jetzt direkt so an was gedacht, wie so vom Koks ziehen so ein Röhrchen aus der Nase hängt oder so vielleicht. Aber keine Ahnung.
Ja, also das wäre vielleicht auch naheliegend, ne, wegen, weil was soll sonst, also was wäre auch naheliegend, weil ja einfach so, ne, Nase wird ja schon immer sehr häufig im Deutschrap auch mit Koks verbunden. Plus man kennt auch Sidos Geständnis, aber so ganz verstehe ich es dann doch nicht mit dem Gartenschlauch oder ist auch so ein Terminus, den ich in dem Zusammenhang noch nie gehört habe und klingt dann wiederum sehr nach Zweckreim auch.
Ja, true. Aber apropos Koks, ne? Ich habe da auch was Wildes letztens gesehen und zwar, ihr erinnert euch bestimmt noch alle an diese eine Doku von, ja, wo Kolja Goldstein eben so eine Hauptrolle auch gespielt hat, die hieß Kokainhandel, wir sind stärker als der Staat von Frontal, das ist glaube ich auch ein ZDF-Format und da war ja Kolja und hat dann so die Leute am Hafen rumgeführt und hat dann gesagt, ja, der hat hier Zugangscode für den Hafen und wie das da reingeschmuggelt wird und alles und so und man war wirklich überrascht, ja, wie der da reinkommt und er hat halt eben dann so Sachen gedroppt wie so, ey, wir sind stärker als der Staat, so anders äußere ich mich dazu nicht, aber ich kann quasi machen, was ich will und keiner kann mir was und sowas. Also war ein sehr, sehr heftiges Ding damals und ich habe jetzt letztens einmal Markus Lanz gesehen, da ging es nämlich auch darum, dass anscheinend der Kokainschmuggel am Hamburger Hafen so explodiert ist, dass man gar nicht mehr Herr der Lage wird und das hat also das war wirklich wie in dieser Doku damals bei Kolja. Da haben die zum Beispiel erzählt, vor 10 Jahren wurde eine Tonne sichergestellt pro Jahr und mittlerweile sind das anscheinend 40 Tonnen. Also innerhalb von 10 Jahren aus einer 40 und dass eben auch diese Schmuggeldinger immer kreativer werden, wie man das reinschmuggelt, dass die zum Beispiel irgendwie so Torpedos unten an den Booten haben und wenn die dann in den Hafen einfahren, die Schiffe, dann schießen die Torpedos so ab, wo dann so Kokain dran gelagert ist oder dass es irgendwelche Chemiker gibt, die das so verflüssigen, dann in so T-Shirts tunken, die kommen an und dann kann man die T-Shirts wieder so zu Koks machen. Ey, es war komplett am Arsch, was er so erzählt hat. Auch, dass so der größte Drogenfund Europas war jetzt vor kurzem in Hamburg, wo 16 Tonnen sichergestellt wurden. Das ist ein Wert von 500 Millionen bis 1 Milliarde Euro. Und die das gefunden haben, diese Zollbeamten, die wussten gar nicht, was sie machen sollen, weil das so eine Menge war. Und das war für Stunden, stand das da und die mussten das irgendwie bewachen. Und anscheinend gab es halt so viele bewaffnete Kriminelle mit Maschinenpistolen und so, die das natürlich holen wollten. Und das war anscheinend so eine richtig absurde Situation, irgendwie dieser Drogenfund. Auf jeden Fall, so lange Rede, kurzer Sinn, warum habe ich das überhaupt erzählt? Ne? So einerseits, weil das halt so krass wie in dieser Doku von Kolja war, so ein bisschen wie so Kolja sagt so, ey, guck mal, also in seiner Doku damals, guck mal, so läuft es hier ab. Und dann kommt auf einmal so diese ganz klare Bestätigung nochmal jetzt durch diese Markus-Lanz-Geschichte, so von wegen so, ey, das ist wirklich so krass und noch heftiger. Und dann haben die eben auch so Vergleiche gezeigt aus, ich glaube, Mexiko oder Kolumbien, wo das so krass war, dass eben diese Gangs, und das ist auch eine Sache, die man anscheinend so in Niederlanden immer mehr sieht und sowas, dass diese Gangs so eine Macht bekommen, die haben da irgendwie in, ich glaube Mexiko war das, da haben die irgendwie einen Nachrichtensender gestürmt und haben dann da live, während die sowas wie die Tagesthemen da vorgetragen haben, haben die da Geiseln genommen, um so zu zeigen, ey, mit uns könnt ihr nichts irgendwie, weil da ging es darum, dass sie ein neues Gesetz verlassen wollten. Und bei einer anderen Geschichte haben sie irgendwie den Sohn von einem Drogenboss festgenommen genommen und dann ist es so eskaliert in so Straßenkämpfen, dass die Polizei den wieder freigelassen hat und sowas. Und das ist halt irgendwie so krass, wenn man irgendwie diese Stories hört, wie weit das schon in anderen Ländern ist und wie krass das ist, wenn man dann das vergleicht mit so Texten von Kolja, der das quasi hier so erzählt. Und weißt du, was ich meine? Irgendwie für so diese Jugend in Deutschland ist es fast so ein bisschen, als ob Kolja so, der erzählt, was halt so wirklich abgeht und wie heftig das irgendwo anders ist. Also ich weiß nicht, mich haben diese zwei Sachen zusammen so richtig krass getriggert.
Ja, man kann sich das manchmal dann, glaube ich, auch sehr schwer so in Europa vorstellen, wie heftig es eigentlich auf anderen Kontinenten dann nochmal abgeht. Und manchmal kommt einem das auch wie so eine Parallelwelt einfach vor. Jetzt gerade, wenn du das so auch berichtest, was dann einfach für krasse Drogenfunde dann im Hamburger Hafen passiert sind. Eine Sache, die mir da jetzt so eingefallen ist, ich habe hier mit jemandem aus Mexiko gesprochen und sie hatte eben auch so erzählt, wie das so bei ihr im Land so abgeht, eben auch ne mit dem Kartell und so, und dass es dann schon auch manchmal normal ist, dass man die einfach mit Waffen rumfahren sieht und so, und dass das aber den Einwohnern dort manchmal auch so ein sicheres Gefühl gibt, wenn man eben das Kartell sieht. Also ne, völlig krass, ne? Also das, was eigentlich sozusagen der Staat ausstrahlen sollte durch Polizei, ist da eigentlich dann eher durch das Kartell, weil es wirklich ja so, weil die einfach krassen Einfluss auch haben, ne? Also das, was man dann auch manchmal eben in Deutschland so, ne, sagt mit den Clans und so, dass die in der Unterwelt regieren, aber da kriegt man das ja nicht so heftig wirklich mit, so, ne, im realen Leben, dass das irgendwie so wäre, ne? Aber da in Mexiko völlig verrückt. Und da sind auch Vapes verboten, also was jetzt ja in Deutschland auch einen mega Hype irgendwie hat, so die ganzen Dinger mit den Geschmäckern, wo es dann, keine Ahnung, irgendwie auch so fruity, was gibt's da so, Fruity Lime oder Coconut oder sowas als Geschmäcker gibt. Und das wurde jetzt aber auch von den Kartells sozusagen übernommen, dieser Handel mit den Vapes. Und das klingt dann wieder irgendwie so völlig lächerlich im Vergleich zu, ne, man stellt sich so vor, okay, Kartell verkauft irgendwie hier Tonnen Kokain und jetzt so im Vergleich, die hauen da irgendwelche bunten Geschmäcker, verticken die dann unter der Ladentheke raus so und übernehmen den Vape-Handel in Mexiko. Das mir gerade so eingefallen ist, dass irgendwie sowas sehr Skurriles war, was ich da neulich gehört habe.
Du Scheiße. Krass. Das ist heftig. Aber ja, wie absurd, ne? Also so Sachen, ja, finden halt immer irgendwie ihren Weg. Naja, okay, kommen wir mal zurück zum Thema Deutschrap und auch zu unserem nächsten Song, und zwar den 102 Boys. Die ballern ja gerade heftig raus. Die sind ja gerade hier in ihrer Tour-Promo und jetzt wurde auch Asozial Allstars 5 angekündigt. Dazu, glaube ich, auch noch andere Alben von den von zweien der Mitglieder und sowas. Und habt ihr ja wahrscheinlich auch in unserem Interview mit Stax 102 gehört. Und wir hören jetzt mal rein in den neuesten Song, denn dazu gibt es eine witzige Geschichte, und zwar Hausverbot. Yes, 102 Boys und ihr neuer Track Hausverbot, und dieses Ich hab keinen Bock mehr, was man eben gehört hat, ist in dem Video drin sozusagen. Das Video ist auch ganz geil gemacht, das ist so ein bisschen, ja, die sind halt irgendwie in der Kneipe und alles läuft schief und Stax kann seinen Text nicht und der andere hat eine Nacht nicht geschlafen und. Also haben sie auch sehr cool gedreht, muss ich sagen. Aber was jetzt passiert? Also, Stax war ja bei uns im Interview. Und dann haben wir natürlich dazu Postings gemacht, um das Interview so ein bisschen zu promoten. Und für den einen Post haben wir uns dann gedacht, komm, lass mal da noch so ein Meme reinpacken. Das passt irgendwie so ganz gut zu den 102 Boys auch. Und haben dann eben so ein Meme erstellt, wo so drauf steht so, hey, kann ich ein paar Jungs mitbringen? Die sind voll lustig und entspannt. Und dann so die Jungs und darunter so ein richtig wildes Bild von den 102 Boys. Ist ja auch so ein Meme, ne, was man so, gibt's ja manchmal so auf Twitter und so. War ganz witzig, kam auch gut an, und dann war ich irgendwie einen Tag danach auf dem Geburtstag von einer Freundin und wir waren eh alle schon so am Feiern und voll euphorisch, gute Laune, Mucke und so weiter. Und auf einmal klingelt mein Handy oder ich habe eine Nachricht bekommen und Stacks schreibt mir nur so, hey, hat irgendwie so ein Screenshot geschickt aus deren 1 und 2 Boys Gruppe, wie sie gerade darüber diskutieren, was sie als Cover für ihre neue Single nehmen. Und anscheinend hatten sie vorher in dem Verlauf schon so ein paar Sachen diskutiert und dann hatte Tony von den 1 und 2 Boys eben dieses Meme reingeschickt und gesagt, fänd das ansonsten auch irgendwie witzig. Und alle haben eben so geschrieben, so safe, mega gut, ja, ja und so. Und hatte halt Stacks gefragt, so hey, können wir das als Cover nehmen? Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt ist unser Meme das Cover vom neuen Song von den 1 und 2 Boys. Und ich kann es immer noch nicht so ganz glauben. Es fühlt sich irgendwie so richtig absurd an.
Aber es passt auch mega gut halt, ja, ne? Also auch völliger Zufall, ne, dass jetzt so als nächstes eben dieses Single mit dem Namen Hausverbot ansteht und wir dann kurz davor dieses Meme gepostet haben. Also einfach richtig gute Zufälle, die da zusammenkommen. Und ich finde wirklich, Cover ist 10 von 10 und passt halt einfach wirklich zum Song auch. Und ist auch eine krasse Hymne, die ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das halt auch bei Festivals gut abgeht. Ich muss sagen, ich bin noch nicht ganz so warm mit dem Beat von dem Lied, aber ich finde irgendwie die Parts geil und habe auch noch nie das Wort Secuse als Abkürzung für Securities gehört, was sowohl Chapo als auch Stacks 102 eben auf ihrem Song erwähnen. Außerdem der dritte Part ist noch von Scoop, der da mit dabei ist diesmal. Und ich dachte mir auch, so ein Addict oder so hätte da auf jeden Fall nochmal krass draufgepasst auf das Lied.
Aber weil du eben so live auch angesprochen hast, das war ja auch ein großes Thema in einem Interview mit Stacks 1 und 2, der Auftritt auf dem Heroes Festival, ne, für die, die es jetzt nicht gehört haben. Lennart und ich waren dort und wir waren bei dem 1 und 2 Boys Konzert und es war echt gestört. Es war eine Riesenhalle, die war komplett voll und alle Leute sind ausgeflippt. Also ich meine, es ist jetzt gar nicht so wie, ey, die Leute haben einfach so die Musik krass gefeiert, sondern wirklich diese Masse, die unten in dieser Area war, wo man halt auf den Stehplätzen sozusagen, die standen nicht, die sind in so einem riesen Kreis alle hin und her gerannt und gesprungen und Pogo und Moshpit. Es war wirklich, ich habe noch nie sowas erlebt, es war komplett gestört. Und danach mussten sie ja dann wirklich die Halle schließen, weshalb dann irgendwie Pashanim nicht mehr spielen durfte und Mixo McCloud und sowas. Also ne, schon auch für das Heroes Festival natürlich irgendwie eine wilde Geschichte, wenn dann zwei so wichtige Acts nicht auftreten können. Und umso mehr hat es mich dann jetzt überrascht zu sehen, dass die 1 und 2 Boys dieses Jahr wieder beim Heroes Festival dabei sind, wieder in Hannover. Das heißt, es gibt ein Part 2 von diesem wilden Auftritt und ich frage mich, ob sie dieses Mal als letzter Act des Abends drankommen aus Sicherheitsgründen oder wieder zwischendrin.
Ja, gute Frage. Also, wer da auch nochmal die komplette Hintergrundgeschichte aus Sicht der 1 und 2 Boys hören möchte, der sollte sich unbedingt das Interview von Sherwin eben mit Stacks 102 anhören, was wir da vor einigen Wochen rausgehauen haben. Wirklich sehr viel spannende Insights auch so zu der Dynamik unter den Jungs in der Crew und so, fand das wirklich sehr interessant zu hören, was Stacks da so preisgegeben hat. Und jetzt kommen wir zu Capital Bra, der tatsächlich für einige Monate keine Musik mehr rausgebracht hat, aber es fühlt sich auch schon so ein bisschen an wie das vierte, fünfte Comeback von ihm, weil es ja immer mal wieder in den letzten Jahren Monate gab ohne Musik und dann war er zurück. Sein letzter Track, der veröffentlicht wurde, ist Arkham Asylum gewesen, der Diss-Track gegen Bushido. Und jetzt ist er zurück mit dem Lied Es tut mir leid. Und was es damit auf sich hat, besprechen wir, nachdem wir reingehört haben.
Es tut mir leid, für das tut mir leid. Doch es tut mir leid, es tut mir leid. Ich weiß, wie das letzte tut mir leid. Und ich weiß, es ist nicht das letzte tut mir leid. Tut mir leid, für das tut mir leid. Das sind nicht irgendwelche Zeilen. Ich weiß, du kannst mir nicht verzeihen, du schläfst alleine ein. Ich weiß, es ist nicht wert, du scheißt mich an. Liebst du mich oder deine Lieder mehr? Ich weiß es nicht. Was hab ich gemacht? Alles nur für uns.
Ja, Capital Bra mit seinem neuen Song Es tut mir leid. Und wie gerade schon erwähnt, ist es das erste Lied seit Arkham Asylum, was jetzt rauskommt von ihm. Arkham Asylum hatte ja auch ein schönes Single-Cover gehabt. Aber letztes Jahr war ja ansonsten die ganzen Lieder, die davor kamen, eben immer diese einfarbigen Cover mit dem Verbraucherhinweis da drauf. Sehr viele Lieder, die Capi mit seinen Signings rausgebracht hat. Das war ja eigentlich das, was 2023 geprägt hat. Von daher war ich jetzt sehr froh und happy zu sehen, dass ein richtiges, vernünftiges Cover mit dabei war, wo man auch Capi selbst drauf gesehen hat. Irgendwo war ich dann überrascht, dass jetzt plötzlich so ein persönliches Lied als, sage ich mal, Comeback-Song rauskommt. Das Ganze hat sich jetzt aber mittlerweile auch weiter aufgeklärt. Und zwar hat Capital Bra jetzt angekündigt, ein neues Album releasen zu wollen. Sein letztes Soloalbum ist auch schon eine gute Weile her, 2 Jahre mittlerweile. Deswegen wurde es eigentlich auch mal wieder an der Zeit. Und jetzt hat er gesagt, es gibt zum ersten und zum letzten Mal von ihm ein sehr persönliches, deepes Album. Und das erklärt natürlich auch diese diepe Single, Es tut mir leid, die sich an seine Ehefrau und Mutter der Kinder richtet, wo eben thematisiert wird, dass es eben nicht ganz so leicht in der Ehe läuft. Die beiden kennen sich irgendwie schon aus Kindheitstagen quasi, das hat Capi irgendwie schon mehrfach erzählt. Man weiß jetzt auch nicht ganz genau, wer seine Frau ist, aber das hat eben schon häufiger mal geäußert. Sie haben mittlerweile, glaube ich, sogar 4 Kinder miteinander und Capi hat sich aber auch schon viele Fehltritte in der Vergangenheit erlaubt. Und beteuert jetzt aber, wenn er sich länger mal nicht meldet, dass er dann im Studio ist, um Musik zu machen, um ihm Geld für seine Familie zu verdienen, aber seine Frau ihm da eben auch nicht immer glaubt bei diesen Sachen. Und das ist so das Hauptthema in diesem neuen Song.
Ja, ich habe mich auch gefragt, ob er gerade Streit zum Beispiel hat und jetzt diesen Song gemacht hat oder ob da sogar was in die Brüche gegangen ist und er deshalb diesen Song gemacht hat. Also von Frau getrennt oder also eine Frau hat sich trennen lassen, also man weiß ja nichts irgendwie darüber.
Ja, ich habe das auch gelesen, dass da so eine Schlagzeile war, aber ich hätte es jetzt eigentlich nicht so interpretiert. Dieses Thema ist jetzt auch nichts komplett Neues, also ne, man hat das schon von Capi, der hat das schon häufiger in Songs verarbeitet, ja. So das ist jetzt nicht komplett Neues, deswegen ja schon irgendwie dann berechtigte Frage, ist da jetzt gerade aktuell irgendwie was am Laufen? Stellt sich natürlich auch die Frage, wie wird dieses Album insgesamt aufgebaut? Wird es jetzt 5 Songs an seine Ehefrau geben, wenn es eben ein persönliches Album sein wird oder wie wird er das aufbauen? Aber das finde ich auch gerade das Spannende, dass ein Capi jetzt ein Konzeptalbum liefert. Also ich finde das tatsächlich jetzt einen guten Move irgendwie in ja einer schwierigen Situation in seiner Karriere, wo es eben von den Zahlen her nicht mehr so gut läuft. Ich weiß auch nicht, ob die Zahlen dadurch nach oben gehen werden. Da sage ich gleich noch was dazu. Aber an sich sehe ich es jetzt erstmal als einen starken Move, dass er sich dafür so ein Projekt hinsetzt. Ich meine, er kann sich's ja auch erlauben. Er hat genügend Geld mit der Musik verdient. Ich finde das stark. Ich bin ja eigentlich auch ein Fan von seinen persönlichen Liedern und finde, das ist jetzt ein guter Move, nachdem es irgendwie mehrere Monate und Jahre nicht mehr ganz so einen roten Faden gab und man das Gefühl hatte, er weiß selbst nicht so richtig, was er jetzt als nächstes machen will.
Ja, ich bin mir da gar nicht mal so sicher, ob das so ein schlauer Move ist irgendwie. Also natürlich gibt es diese eine Komponente, dass man sagen kann, ey, das muss halt raus. So, der Song muss halt einfach raus, das Album muss halt raus, da muss jetzt mal was Persönliches kommen und das gehört halt einfach zu ihm als Person und als Künstler dazu. Fair, so kann man sagen. Andererseits kann man es halt auch so sehen, ey, du hast halt einen verdammt gut bezahlten Job, weil du sehr viele Fans hast, die einen gewissen Stil und sowas von dir feiern. Und das, was sich die meisten davon wünschen, ist, glaube ich, eher, dass Capi sowas macht wie so, okay Leute, ich war lange weg, aber jetzt wird Deutschrap rasiert. Jetzt bin ich wieder zurück und es wird richtig auf kranken Beats und heftigen Parts und alles wird hops genommen und ich bin wieder normal und keine so komischen Fehltritte mehr, sondern so witzige Sachen und sowas. Weil ich weiß nicht, auch dieser Song jetzt zum Beispiel, ne, der ist deep und alles. Ich muss sagen, beim ersten Mal habe ich es gar nicht gecheckt irgendwie. Ich habe es wirklich bei Release gehört, mitten in der Nacht am nächsten Tag war dieses Jan Kaffer Küçük Efendi Interview. Ich war schon so richtig müde und dann war dieses, ich weiß nicht, wie das letzte tut mir leid und ich weiß nicht, das letzte tut mir leid und das letzte tut mir leid. Und ich war so, hä, was? Und bin so schlafen gegangen, dachte so, hä, was für ein komischer Track. Dann habe ich es nochmal gehört, dann habe ich so gecheckt, okay, gut, es ist tatsächlich was Persönliches, was Deepes, was raus musste. Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel mal vergleiche mit, sagen wir mal, letzte Woche hatten wir Sierra Kid mit diesem super deepen Track, der wirklich einen sinnvollen Aufbau hatte, eine Erklärung, ein Switch vom Traurigen ins Hoffnungsvolle, Motivierte und so weiter auf dem Beat mit krassen Parts und, ja. Dann finde ich, ist das hier auch schwächer. Das ist zwar, ja, musste raus, aber es ist jetzt auch jetzt nicht so die krassen Parts, die man von Capi kennt. Und selbst verglichen mit deepen Songs von Capi, beispielsweise Für Brüder, ein Song, den, wo ich weiß, du und ich, wir haben den beide krass gefeiert, selbst verglichen damit, finde ich, ist das hier viel schwächer. Und auch wenn man mal auf die Zahlen guckt, klar, so deepe Songs, die gehen nie so gut ab wie jetzt so Hits und sowas. Aber der ist jetzt diese Woche, ne, da dieser Instagram-Account Streaming-Fakten, der haut ja immer so die besten Releases raus, so die Top 10 Releases sozusagen. Und da ist Carpi auf dem vorletzten Platz, also ganz kurz vor Monet und hinter 1986, Bad Moms J, Lühn, Kolja Goldstein und auch zum Beispiel Yakari, also mit dem er ja diesen ganzen Beef wegen diesen Covers hatte und so. Und da frage ich mich halt so ein bisschen, ey, ich weiß auch nicht, wie der so managementmäßig aufgestellt ist, wer überhaupt so in der Position ist, Carpi so Tipps zu geben. Vielleicht kann ihm auch gerade keiner Tipps geben oder er will gar keine Tipps haben, aber ich, wenn ich mir das so alles angucke, irgendwie, ist, die Hörerzahlen nehmen auch sehr, sehr stark ab und so wie du gesagt hast, so ganz weg ist er ja nicht, es kommt immer mal wieder was raus, aber jetzt nicht so was, dass er komplett wieder da ist irgendwie. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist mit diesem Album, muss ich ehrlich sagen.
Ja genau, da hast du mir jetzt so meinen Punkt vorweggenommen, auf den ich auch noch eingehen wollte, nämlich gerade wie dieser Song jetzt so reingestartet ist und es dann doch auch überraschend schwache Streaming-Zahlen sind. Du hast ja gerade schon die Künstler aufgezählt, die alle vor ihm sind. 250.000 Streams am ersten Tag, dafür, dass Carpi fast 4 Monate lang nichts released hat, das ist schon irgendwie sehr, sehr dürftig. Mein Punkt ist wirklich so, dass ich so denke, er macht die Musik vielleicht gar nicht mehr so krass, weil er jetzt unbedingt da diese Struktur haben will und diesen Plan hat und das ist jetzt so dieser Masterplan und das kommt jetzt als nächstes. Ich glaube, so hat Carpi auch noch nie gehandelt. Das hat aber halt zu einer Zeit lang halt richtig gut funktioniert. Plus er hatte gute Leute um ihn herum, die halt gutes Marketing gemacht haben und ihm da vielleicht ein bisschen so den Weg zurechtgewiesen haben. Das scheint gerade im Moment nicht mehr ganz so der Fall zu sein, aber ich hatte jetzt halt das Gefühl, dass dadurch, dass er halt sagt, okay, jetzt kommt dieses neue Album, das heißt Vladislav, also so wie Carpis bürgerlicher Name ist, das ist zumindest mal wieder irgendwas, was nach einem Konzept aussieht. Und das hat mir halt sehr stark gefehlt, auch als dieses letzte Soloalbum rauskam, was dann nur noch 8 hieß und nicht mehr CB8. So, da hat mir irgendwie dann, ich weiß nicht, es hat irgendwie alles nicht mehr ganz so krass Sinn gemacht. Und ich glaube nicht, dass jetzt dieses persönliche Album der riesigste Erfolg wird. Und vielleicht wäre es schlauer, jetzt einfach ein normales Album zu machen. Aber zumindest ist da mal wieder so ein Konzept zu erkennen. Und auch ich wurde jetzt nicht so heftig berührt durch dieses neue Lied, Es tut mir leid. Also gab ja wirklich sehr unzählig viele Gänsehautlieder, die bei mir wirklich sehr tief gehen und die ich mir gerne anhöre und sehr oft auf Dauerschleife gehört habe. Und dazu zählt das Lied nicht, aber trotzdem, ja, bin ich positiver Dinge, dass da auf jeden Fall, dass da das eine oder andere diepe Lied dabei sein wird, was es schafft, ja, Gänsehaut-Feeling auszulösen. Ich bin da gespannt, wie es weitergeht. Es hört sich ja auch so an, als wäre es dann wirklich ein reines Soloalbum ohne Features, wenn es eben so eine persönliche Nummer ist. Mal gucken, was uns da so erwartet. Aber die Zahlen zeigen eben schon so, der Peak von Carpi ist tatsächlich komplett weg und es bleibt wirklich in den nächsten Jahren dann spannend zu beobachten, ob er irgendwann tatsächlich nochmal so eine zweite riesige Hypewelle mit seiner Musik auslösen wird oder ob es das jetzt damit auch langsam gewesen ist.
Ja, und was ich mir auch noch angeguckt habe, so, man merkt ja gerade richtig heftig, welche Relevanz gute Live-Auftritte haben, ne? Also wenn man sich mal so eine Luciano-Tour anguckt, Chiago und, ne? Apache letztes Jahr und so weiter, das wird immer, dieser Teil von einem Deutsch-Rapper wird immer wichtiger, auch wie ist so die Live-Performance. Und dann habe ich mal so geguckt, wie sieht's denn bei Carpi aus? Und der hat halt keine Tour oder irgendwas. Es gibt ein einziges Live-Konzert und zwar am 24. August ein Open Air in Thüringen, Apoldaer Musiksommer heißt das. Und das ist auch so ganz wild irgendwie. Die anderen zwei Main Acts, die dort auftreten, sind die Boss Hoss und, kein Scheiß, die Amigos. Das hat so meine Oma damals gehört, sind so Schlagersänger und so aus Deutschland. Also auch keine Ahnung, was da los ist. Aber gut, also wir werden auf jeden Fall gespannt sein. Ne? Wir hoffen alle darauf, dass einfach Carpi wieder zurückkommt. Das ist das, was wir uns alles am stärksten wünschen irgendwie. Aber wir machen mal weiter mit einem Künstler, den wir gerade eben erwähnt haben, wenn es um krasse Live-Auftritte geht. Und die sind auch unter anderem Teil von diesem Song beziehungsweise von diesem Musikvideo. Und zwar Apache 207. Er ist wieder zurück und sein neuester Track heißt Loser.
Ich muss weiter, keine Zeit für leere Phrasen. Pardon, 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 brother. Denn seit Werbedienst stapeln sich Karton, 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 Karton und Karton in Kammern. Und all die Jahre später rufst du mich trotzdem an, obwohl du nie da warst. Hallo, 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 aleikum salam. Ich bin nur ein Loser. Hast du mich noch gesehen? Du
Yes, Apache ist zurück mit dem Track Loser und ich find's an der Stelle lustig, wie man schon die Künstler abgespeichert hat einfach. Also für mich kam es jetzt fast ein bisschen überraschend, dass ein neues Lied von Apache rauskommt, weil der hat ja erst letztes Jahr im Juni sein Album rausgebracht, während man bei anderen Künstlern, ne, neulich habe ich mich so gefragt, so hä, von Zamra habe ich ja gerade ewig nichts mehr gehört und der hat halt so seit Oktober oder so nicht released, ne? Oder gerade hatten wir auch so einen Kapi, bei dem spricht man dann von Kapi ist jetzt zurück und der hat einfach mal jetzt so 3-4 Monate kein neues Lied rausgebracht, aber ist halt komplett ungewohnt und bei einem Apache ist man, dann wird man dann überrascht, wenn es plötzlich heißt, okay, Freitag kommt jetzt das neue Lied raus, Loser. Und ich muss sagen, wirklich sehr, sehr starkes Lied. Ich bin wirklich krass geflasht von dieser Hook. Dann zwischendurch natürlich auch immer die Rap-Parts, die Statement-Lines, wie irgendwie 8 Zimmer, 2 Mio Villa, mal einfach so für die Mama. Und dann die Hook wirklich, ich bin kompletter Fan, finde, das ist wirklich richtig krass Gänsehaut und für mich ist das Lied Loser von Apache eins der stärksten aus den letzten Jahren, wenn nicht sogar auch, ja, mein Favorite-Lied seit echt langer Zeit von Apache, also wirklich geiles Lied, ich bin gespannt, was du jetzt dazu sagst.
Krass, heftig, aber ich finde es auch immer so witzig, ich weiß, seit dem ersten Apache-Song, den wir hier im Podcast mit dabei hatten, haben wir so voll die gespaltenen Meinungen, also beide Fans von einigen Songs und immer, wenn ich eins gut fand, war bei dir eher so schwächer und umgekehrt irgendwie, aber ich muss sagen, auch hier, ich weiß, es soll in Anführungszeichen nur eine Art Intro-Track sein. Es ist jetzt kein richtiges so Konzept im Musikvideo. Das ist ja nur ein Zusammenschnitt aus seiner Tour von letztem Jahr und so weiter. Aber auch ich bin wirklich begeistert davon. Also der Song ist so ehrlich. Es ist ein geiler Beat. Es ist so emotional auch für die tausenden Leute, die auf dieser Tour waren und auch die Parts, du hast eben schon einen vorgelesen, den du geil fandest, ich habe mir auch einen rausgeschrieben, wo er dann rappt, 6. Stock, ich esse gerade lecker Steak und blick auf die Sterne wie Netherfield, aber abends nicht Danke sagen, sondern praying for better days. Und Barth Netherfield ist ein kanadischer Astrophysiker an der University of Toronto und der Reim sagt quasi, ne, ist quasi einmal so ein Wie-Vergleich, also Blick auf die Sterne wie Netherfield und dann aber auch diese, ja, Doppeldeutigkeit oder wie man es nennt, so dass er quasi einerseits, es geht ihm so gut, er sitzt im 6. Stock, er isst gerade lecker Steak, alles ist top, aber gleichzeitig schaut er hoch zu den Sternen und sagt abends nicht Danke, sondern er betet für noch bessere Tage sozusagen. Und solche Parts so, ey, die lassen halt auch so das Rap-Liebhaber-Herz höher schlagen. Und deswegen, ey, so zusammengefasst, es ist einfach stark. Also, und auch dieses Videokonzept, also es sind, wie gesagt, nur so Zusammenschnitte von den letzten Sachen, ne? Aber irgendwie, das hat bei mir so geile Flashbacks ausgelöst. Also Lennart und ich waren ja noch mit 2 unserer besten Freunde auf dem Konzert in der Waldbühne hier in Berlin. Und es war einfach so eine schöne Erinnerung, so mit so besten Freunden, Sommerabend, Gästeliste, so, dann gehst da rein, es ist warm und dann so ein atemberaubender Auftritt und das einfach alles jetzt nochmal so hochgekommen. Also wahrscheinlich hat das auch irgendwie damit reingespielt, aber ja, wirklich fällt nichts ein, was man kritisieren kann.
Ja, und ich habe auch gesehen, dass Shao Casado das Video bearbeitet hat und ich glaube, das ist tatsächlich die erste Zusammenarbeit zwischen Apache und Shao Casado, wenn mich nicht alles täuscht. Und du hast jetzt aber gerade so in den Raum geworfen, dass du glaubst, dass es ein Intro-Track ist. Denkst du jetzt, dieses Lied Loser ist das Intro von einem neuen Album oder was meinst du?
Oder nicht Intro-Track, also vielleicht auch Intro-Track, sondern eher so ein Hey, ich bin zurück, Track, und das ist jetzt nicht so der Überhit, so der Überhit kommt bestimmt noch, da kommt sowas wie irgendwie mit, keine Ahnung, wie mit Udo Lindenberg oder keine Ahnung was, das, sowas wird noch kommen, aber das ist eher so ein, hey, ich bin wieder zurück oder so ein Lebenszeichen-Track, sowas meine ich, weißt du?
Ja, genau, also das habe ich mir dann auch gedacht, dass es eher so ein, hey, ich bin noch da, Track ist, so, ja. Also er hatte ja auch schon mal einen, der so ein bisschen Bezug auf so seine ganzen Live-Shows hatte, den Track Nie mehr gehen, den er dann auch mal so zwischendurch rausgebracht hat und ich finde, dass der Track Loser hätte auf jeden Fall auch ein richtiges Musikvideo verdient, weil es wirklich sehr viel Potenzial hat und sehr stark ist und da hätte man auch ein gutes Videokonzept zu machen können. Also fänd das eigentlich auch eine krasse erste Single zu einem Album, aber vielleicht wird das jetzt eher so ein Zwischending sein, weil ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass Apache jetzt dieses Jahr wieder ein Album rausbringt. Und du hast ja schon erwähnt, dass wir Apache natürlich auch schon häufig seit Beginn des Podcasts besprochen haben. Und jetzt, wo sein letztes Album Gartenstadt eben auch schon 9 Monate draußen ist, habe ich mir da auch mal so die Zahlen angeschaut, weil ich mich noch sehr gut dran erinnern kann, dass du auch so ein bisschen provokant gesagt hast, dass das Lied, wenn das so bleibt, für dich so eine Art schlechtestes Apache-Lied bisher ist. Und ich habe es auch nicht so krass besonders wahrgenommen, aber bei den Leuten ist es halt trotzdem heftigst abgegangen. Also das hatte dann bei YouTube tatsächlich das Musikvideo bessere Zahlen als das Musikvideo zu 90, was mir viel mehr in Erinnerung geblieben ist. Und auch von den Streaming-Zahlen, da ist zwar 90 so mit 50 Millionen etwas besser, aber wenn das so bleibt, hat 45 Millionen, also auch unfassbar stark, steuert auch auf Goldstatus zu. Die erfolgreichste Single aus dem Album, ja, natürlich Komet, aber das war ja irgendwie dann auch schon so ein exkludiertes Ding einfach. Jetzt einfach innerhalb von einem Jahr über 200 Millionen Streams auf Spotify und damit auch in einem total elitären Kreis an Deutschrap-Liedern. Also ich glaube, es gibt nur 6 andere Lieder aus dem Deutschrap-Kosmos, die diese Zahl geknackt haben. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, die erfolgreichste Single zum Album war dann eigentlich Breaking Your Heart, die eben auch als erstes dann rauskam und womit dieses Album dann überhaupt so richtig in die Promophase gestartet ist. Über 70 Millionen Streams jetzt auch innerhalb von einem Jahr gemacht, also auch wirklich verrückte Zahlen einfach, die Apache da hinlegt.
Das ist echt heftig. Also ich glaube auch, also natürlich, Geschmäcker sind subjektiv so und ja, mir haben diese Tracks nicht so gut gefallen wie andere Apache-Tracks. Plus, ich glaube halt auch, Apache ist ja jetzt wirklich komplett im Mainstream angekommen. Ich höre den dauernd irgendwie, wenn man im Taxi sitzt, Radio läuft oder was weiß ich was. Und ich glaube, dann ist es auch so für uns als so Hardcore-Deutschrap-Fans, da kriegt man dann diesen Hype, der so außerhalb dieser Deutschrap-Bubble ist, gar nicht mal so mit. Und dieser Song kann erfolgreicher sein als alles andere. Aber wenn man quasi so von seinem Musikkonsumverhalten so ist, dass man halt so Deutschrap brandneu und bla bla und sowas die ganze Zeit pumpt, dann man kann es manchmal nicht so fassen, was da so außerhalb irgendwie abgeht. Aber ganz klar, also das sind heftige Zahlen. Und was ich mich da auch gefragt habe, also so wirklich so ernst gemeinte Frage irgendwie, wenn man sich mal die Performance von Apache anguckt aus dem letzten Jahr, also alles zusammengenommen, diese Amazon Prime Doku, diese verrückte Tour, dieses, wie du gerade von den Zahlen her erklärt hast, unfassbar erfolgreiche Album. Wie setzt man da noch einen drauf? So, was kommt als nächstes? Weil das klingt auch vielleicht so ein bisschen blöd, aber so Deutschland ist halt irgendwo auch limitiert. Also du kannst quasi alle Städte eine Tour haben in der größten Venue und dann ist es fertig. Ja, du kannst quasi dir ausrechnen von der Einwohnerzahl, wenn du richtig berühmt bist, wie viele deine Musik hören. Und du kannst theoretisch dein Marktpotenzial ausrechnen und ein Preisschild daran hängen und sagen, okay, das wäre maximal drin. Und dann gibt's halt Künstler, die sagen, okay, gut, ich gehe weiter als das. Ne? So ein Luciano merkt man gerade, der probiert sehr stark so international zu gehen. Aber ansonsten, ich habe überlegt, was es sonst so gibt. Und jetzt wirklich mit dem allergrößten Disclaimer, den ich jemals so betonen konnte, ja, wenn man sich mal so Rammstein ohne diesen Skandal anguckt, allergrößter Disclaimer, ja. So, das ist ja zum Beispiel eine Band, die wirklich so for real, real außerhalb von Deutschland auch so Konzerte haben in Spanien, in was weiß ich nicht wo, wo komplett scheißegal ist, ob da deutsche Touristen im Moment im Ausland sind, sondern die werden wirklich dort gehört und sind dort berühmt. So, das ist so eine Sache. Und ich habe mich dann gefragt eben, ob sowas auch eine Sache ist, die Apache anstrebt oder die überhaupt zu ihm passen würde. Rammstein, die schockieren ja auch durch ihre Auftritte und Texte und wie sie aussehen und alles mögliche und sowas. Und ich weiß nicht, ob das für einen Apache so möglich wäre, der zwar geile Beats hat, aber da kommt ja schon sehr auf die Texte an und dass man die versteht. Und ja, was halt so sein großer Plan ist, weil so wie wir Apache kennen, hat er einen Plan und man kann gespannt sein, was als nächstes kommt. Aber ja, keine Ahnung was, ich habe gerade keine Idee vor Augen.
Ja, also ich glaube, es gibt so verschiedene Wege oder Möglichkeiten und zum Beispiel, wenn man jetzt mal so diesen Luciano-Apache-Vergleich zieht, dann ist ja bei Luciano wirklich dieser Weg ins Internationale einfach, der für ihn persönlich vielleicht auch einfach das Reizvolle ist, aber man halt auch sagen muss, ne, der macht ja schon wirklich einfach Deutschrap und es klingt dann auch schon ein bisschen rough und hart und so, es geht nicht so viel über Lyrics, sondern einfach sehr viel darüber, seine Stimme, wie er die einsetzt, was er für ein Vibe vermittelt und so, aber das schaffst du auch nur in einer bestimmten Zielgruppe in Deutschland, in einem bestimmten Alter. Das ist jetzt nichts, was unsere Eltern hören würden, in Luciano. Das wäre schon, ne, wahrscheinlich wie so das ein oder andere Lied bestimmt mal so. Der hat ja jetzt mittlerweile auch so seine Mainstream-Lieder, aber so auf Albumlänge wäre das schon sehr schwierig und ich glaube, ja, Ü40 Leute würden sich da schon sehr schwer tun damit. Und dann im Gegensatz bei einem Apache, weiß nicht ganz genau, ob der international so krass abgehen würde, weil natürlich, der hat eine heftige Stimme, der kann die auch sehr krass einsetzen, aber was da halt auch immer wieder mitspielt, sind diese krassen Lyrics, die Apache hat. Das macht schon sehr viel in seiner Musik aus und Apache hat da ja eher so diesen Vorteil, dass er wirklich mehrere Generationen mit seiner Musik berührt. Also ich weiß gar nicht ganz genau, wie die Verteilung so krass ist. Natürlich auch bei den jungen Leuten, das werden schon so seine meisten Fans da sein, aber wir waren ja auch auf einem Konzert von Apache, wo man dann wirklich Menschen aller Altersklassen gesehen hat und das ist tatsächlich auch Musik, die halt bei unseren Eltern easy läuft, die auf allen Radiosendern läuft, auch nicht zuletzt auch wegen einem Feature mit Udo Lindenberg, aber da ist glaube ich auch noch extrem viel Potenzial für Apache, noch größer zu werden, da vielleicht dann auch noch nicht die letzte 50-jährige Mami von Apache gehört hat, aber eigentlich die Musik feiern würde, so ungefähr, ne? Ja. Also klar, jeder aus unserer Altersklasse kennt ihn mittlerweile, aber da ist bestimmt noch so ein bisschen Potenzial, halt noch größer und noch krasser zu werden. Andererseits hat man halt auch gesehen, ne, nachdem er so diesen extrem mega Erfolg am Anfang hatte, gab es ja auch so ein deepes Album, was er dann gebracht hat, was eben nicht mehr ganz so viel Anklang gefunden hat. Also es gab schon irgendwie so einen kurzen Downer in seiner Karriere, bevor es dann halt letztes Jahr wieder komplett nach oben geschossen ist.
Ja.
Jetzt noch eine Sache, die mir noch überraschenderweise aufgefallen ist, als ich mir angeschaut habe, wer alles bei Loser mitgewirkt hat. Und zwar steht da mit dabei, dass tatsächlich Bozza den Text mitgeschrieben hat. Und das hat mich dann auch irgendwie überrascht. Jetzt so hier Apache-Bozza-Connection. Aber könnte auch mal für so ein Feature ganz gut funktionieren, habe ich mir dann gedacht. Und vielleicht hört man da auch so ein bisschen den Bozza raus, wenn ich mir auch gerade so die deepen Lieder von Bozza so vor Augen führe nochmal. Und bevor wir jetzt zu unserem letzten Lied für heute kommen, und zwar Farid Bang, technisches K.O., ein Diss-Track von Farid an Bösemann, hier kurz der Aufruf. Wir haben ja jetzt diese Folge wirklich häufig über unsere anstehenden Interviews gesprochen. Wenn ihr die nicht verpassen wollt und wenn ihr auch unsere normalen Folgen nicht verpassen wollt, indem wir immer in die neuesten Songs reinhören, den neuesten Gossip besprechen und eben alles andere, was gerade so im Deutschrap ansteht, dann holt jetzt euer Handy raus oder falls ihr am Laptop hört, am Tablet hört, klickt auf Folgen, da wo ihr uns zuhört, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und jetzt hören wir in den fünften Song für heute rein. Farid Bang, technisches K.O. Let's go.
Doch jetzt dreht sich der Spieß, bis dein Notensum mit Zuckungen kein Hype und kein Geld, bis ein peinlicher Kelb, der seit 3 Jahren fällt und weißt eigentlich selbst, du hast niemals Koks vertickt. Ich kann nicht ein Pedo sein, wenn ich hier einen Opa fick. Fast 50 und du Hurensohn wirst nicht erwachsen, keine Kohle in der Tasche, deine rote Lederjacke, die du Hurensohn schon seit 4 Jahren trägst. Du bist nur mit WLAN stark, wie die AfD, ich hab den Dschihad gewählt, deshalb bist du verwundet. Dein Name ist ein seit dem Hip an, der ist guter Junge. Der Name Farid Bang ist wie... Er hat die guten Jungs weggefickt. Böse Hund, du bist nur...
Yes, Farid Bang, technisches K.O. Und so, finde ich, haben wir Farid Bang schon sehr lange nicht mehr gehört. Nicht mal bei dieser ganzen Geschichte mit Shindy, wenn ich ehrlich bin. Das ist wirklich in die Fresse Rap, harte Punchlines, direkt gezielt, ganz klar an eine Person gerichtet. Also wirklich alles, was man sich von einem Farid Bang Diss-Track wünscht, ist hier mit drin. Aber jetzt lass uns mal diese Geschichte in Ruhe aufrollen. Was ist überhaupt passiert? Warum haut Farid Bang überhaupt einen kompletten Diss-Track mit Video an Bösemann raus? Wie kam es dazu? Also, angefangen hat alles mit Cupkicks, einem ehemaligen German Dream Signing, und das war vor einiger Zeit, da ging es um so einen geplatzten Vertrag und wir haben da auch schon mal drüber berichtet, darauf will ich jetzt gar nicht so sehr eingehen, weil es für diese Stelle jetzt nicht so relevant ist. Der wurde dann auch irgendwie angegriffen aus dem Hinterhalt und hat dann auch anscheinend Farid angezeigt. Auf jeden Fall hat sich das Ganze immer so ein bisschen so, ne, hochgeschaukelt zwischen den beiden, also Cupkicks und Farid, bis Cupkicks dann folgende Behauptung in den Raum gestellt hat, und zwar Farid Bang hätte als Junge oder Jugendlicher mit einem gewissen Eckhard Schmitz, einem verurteilten Kinderschänder, gegen Geld sexuelle Handlungen vollzogen und ihm auch andere Jugendliche vermittelt. Und da wurden dann auch irgendwelche Akten anscheinend vorgelegt, die aber wirklich auch so ein bisschen komisch aussahen, wo dann irgendwelche Rechtschreibfehler drin waren. Und das Ganze hat sich dann gerade in so einem TikTok-Subgenre irgendwie sehr krass hochgeschaukelt, dass da immer mehr so geforscht wurde und so. Und anscheinend soll es diesen Eckhard Schmitz tatsächlich geben. Allerdings gibt es keine bewiesene Verbindung zu Farid Bang in keiner Weise. Und dieses Gerücht wurde dann aber auch von sehr vielen Leuten aufgegriffen. Einerseits aus dieser ganzen Cupcakes- und Ali-Osman-Ecke und sowas. Andererseits sogar auch von Shindy. Ne? Der hat zum Beispiel auf seinem einen Diss-Track Kristallmatte gerappt. Du Schildkrötengesicht, Strichjunge, machst mir einen auf Marvel-Filmbösewicht. Also vielleicht hat er sich da auch an diesem Gerücht bedient. Und dann ist eben auch Bösemann eingestiegen. Und Bösemann hat das Ganze auf jeden Fall sehr heftig verbreitet. Er hat ja da auch sein YouTube-Format, wo er quasi, ja, wie so ein Investigativjournalist solchen Sachen hinterhergeht. Aber ne, wenn halt manchmal nichts dran ist und da ist halt einfach bewiesenermaßen jetzt nichts dran, es ist halt ein bisschen gefährlich. Und er hat dann irgendwann auch Cupcakes zu einem Interview eingeladen und wirklich dieses Thema sehr breit getreten. Dahingehend sind auch viele Sachen gefallen in Richtung Farid Bang und auch seiner Familie, ich glaube seiner Mutter und sowas. Und ja, das Ganze hat sich einfach sehr stark hochgeschaukelt, bis jetzt, wo Farid Bang dann diesen Diss-Track veröffentlicht hat, technisches K.O., ein Rundumschlag, auch bisschen gegen so Leute wie Ali Osman, die da mal so am Rande erwähnt werden, aber hauptsächlich natürlich gegen Bösemann. Und auch falls ihr euch gefragt habt, was hat es denn mit dem Titel auf sich, technisches K.O., selbst das erklärt Farid Bang in einem Part, und zwar rappt er dort: Beshim Tafalari, Schluss mit deiner Märchenstunde. Auf sharedoc.com habe ich über dich mehr gefunden. 3 Kämpfe, du hattest weder Herz noch Lunge. Du gehst immer in der ersten Runde schwer zugrunde. Und was das bedeutet, also ich glaube, man weiß, dass der bürgerliche Name von Bösemann Beshim ist, aber man wusste nicht mehr und auch, glaube ich, nicht seinen Nachnamen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und sharedoc.com ist eine Webseite, auf der Kampfergebnisse aus dem MMA und Boxing und sowas veröffentlicht werden. Und anscheinend hat Farid Bang dort Bösemann gefunden, der laut sharedoc.com 3 Kämpfe hatte. Und das sieht man auch dort, da sind 3 Kämpfe gelistet. Er hat alle 3 Kämpfe in der ersten Runde verloren und 2 davon auch durch technisches K.O. Und deswegen dieser Titel.
Ja, ich finde auch da das Single-Cover jetzt sehr stark dazu zu einem Diss-Track, ist irgendwie auch so im Stil von Freitag der 13., dieser Track mit Kollega, der sich so gegen Shindy auch gerichtet hat. Und ich finde auch da fällt wieder auf, ne, jetzt das aktuelle Single-Cover hat ja so einen Rot im Hintergrund und Freitag der 13. war so lila im Hintergrund. Und da fällt auch auf, dass einfach diese einfarbigen Cover im Trend sind. Ne? Haben wir es auch vorhin wieder bei Yakari und Capital Bra erwähnt. Auch Dream ist jemand, der diese einfarbigen Single-Cover nutzt. Aber warum jetzt eben auch so viele Fans aus dem Häuschen sind von Farid, ist, dass es einfach Tatsache ist, dass explizite Diss-Tracks von Farid Bang an eine Person eine komplette Rarität sind, was ja irgendwie total skurril ist, weil Farid Bang fürs Dissen von zahlreichen Rappern bekannt ist, aber man es halt normalerweise so kennt, dass es irgendwie ein harter Track ist, wo dann halt 5-6 Namen erwähnt werden, und manchmal ging es natürlich schon irgendwie expliziter um 1-2 Personen, aber es gibt kaum einen richtigen Diss-Track von Farid Bang, und das ist jetzt mit der erste eben Richtung Bösemann, trotzdem natürlich nicht auf einem Niveau wie das Urteil oder Leben und Tod des Kenneth Löckler, das ist ganz klar, aber unterhaltsamer Track, muss ich sagen. Mir gefällt auch, wie Farid darauf rappt. Find's jetzt auch gut, dass er sich eben dieser Sache mal annimmt. Der hat das lange eben totgeschwiegen, auch diese ganzen Vorwürfe und Themen. Und jetzt hat's ihm ja gereicht einfach und hat da jetzt Bösemann eben eine Ansage verpasst. Ich habe jetzt in den Kommentaren auch gelesen, dass viele eben bemängeln, ja, so richtig ist er in dem Track auf die Vorwürfe nicht eingegangen. Das Ding ist halt, man weiß ja jetzt nicht, ob diese Vorwürfe stimmen. Es gibt wirklich keine richtigen handfesten Beweise dazu. Das hast du ja jetzt auch gerade schon gesagt. Und wenn halt diese Sache nie passiert ist, was kann dann Farid Bang so krass dem entgegensetzen? Also, ne, wenn es irgendwie die bisherigen Vorwürfe ohne Beweise geliefert werden, dann was soll da jetzt Farid Bang machen? Soll der jetzt irgendwie Beweise sammeln, warum das nicht stimmt, aber auf welche Art und Weise dann auch? Deswegen ist doch auch schön, dass es jetzt da keinen Boxkampf oder sowas gab, sondern einfach mal einen Diss-Track von Farid Bang in Richtung Bösemann.
Ja, wobei, also zwei Punkte dazu. Also einerseits äußert sich Farid auch in gewisser Weise dazu, und zwar, ich habe ja eben gesagt, dieser Typ, um den es da geht, dieser verurteilte Kinderschänder, heißt Eckhard Schmitz. Es gibt auch, glaube ich, noch einen anderen Vornamen, der irgendwie rumgeistert, sagen wir mal Eckhard Schmitz, ja. Und Farid hat einen Part, wo er einen Ausschnitt gepiept hat, einen Namen, wo er rappt, der Name Farid Bang ist wie, denn er hat die guten Jungs weggefickt. Und da passt halt perfekt rein, ne, und auch vom Part her, der Name Farid Bang ist wie Eckhard Schmitz, denn er hat die guten Jungs weggefickt. Also so geschmacklos das auch sein mag, aber damit hat er es quasi auch selber mal in die Runde gebracht. Und zu der anderen Sache, dass es dieses Mal keinen Kampf gibt, das bringt mich auch gleich dazu, was ist denn danach passiert? Was ist denn passiert, nachdem Farid diesen Track veröffentlicht hat? Kurz darauf hat Farid dann so ein Video gemacht aus einem Auto raus, und das kann sich jeder mal angucken auf TikTok oder wo auch immer, ne, oder auf Instagram oder so, gibt es bestimmt noch, und zwar so eine Story, wo er wirklich im Auto sitzt und sagt, Bösemann hätte anscheinend sehr viel Geld von ihm gefordert, damit er aufhört, oder hat ihn quasi ein bisschen erpresst, ne, und irgendwie wollte, glaube ich, 20.000 Euro haben oder so, damit er aufhört, über diese Sachen zu reden und so. Und Farid Bang meint halt, ja, so, jetzt habe ich dich gefickt, ne, jetzt habe ich quasi 20.000 Euro mit dir verdient sozusagen, und beleidigt ihn aufs Heftigste, auch seine Mutter, ganz, ganz heftig auf seine Mutter gehend und so weiter. Und daraufhin hat Bösemann dann ein Statement gemacht auf seinem YouTube-Kanal, wo er zwei Sachen gesagt hat. Einerseits, das war jetzt ein Diss-Track von Farid Bang, und als Rapper wird dort ein Diss-Track, ne, auch von Bösemann gegen Farid Bang zurückkommen. Allerdings gibt es andere Sachen, die Farid gesagt hat, und ich, ne, zum Beispiel die Sachen mit der Mutter und so, die auf einer Ebene stattgefunden haben, dass sie nicht mit einem Diss-Track beantwortet werden können, und die werden anders geklärt. Also hat ihm da auch quasi gedroht. Ich glaube, er hatte sogar Farid Bang eingeladen auf den Boxkampf, aber bin mir da, weiß gar nicht mehr genau. Und ich hatte mich da echt gefragt, also ich muss sagen, für mich, von dem zeitlichen Ablauf her, als Farid Bang dieses Video veröffentlicht hat in dem Auto, da war mein erster Gedanke, ey, die haben jetzt irgendwie Bösemann erwischt und zusammengeschlagen und keine Ahnung was. Und deswegen sagt Farid Bang jetzt so auf einmal so öffentlich im Internet, wie er es ja noch nie oder seit Hunderten von Jahren nicht mehr gemacht hat, wirklich so auf Mutter beleidigt, in der Story komplett richtig heftig beleidigt und sowas. Als ob irgendwas passiert wäre, was man nicht weiß, und er deswegen jetzt diese Stories macht, ja. Aber Bösemann war in seinem Video ganz straight, hat auch darauf geantwortet, und da ist anscheinend nichts passiert. Ja, keine Ahnung, man wird sehen, was da passiert. Aber so von meinem Gefühl her, wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit dieser Shindy-Kollega-Sache, da ging auch, ne, waren auch viele so Mütterbeleidigungen, und da habe ich aber trotzdem das Gefühl, dass beide es so ein bisschen humorvoll, bisschen sportlich trotzdem genommen haben und sowas. Wohingegen jetzt bei dieser Farid-Bösemann-Sache, da ist schon mehr so Ehre im Spiel und Gesicht verlieren und bla bla, und also weiß nicht, wie das da eskalieren wird, ne? Also keine Ahnung.
Safe, weil es da ja auch wirklich um eine sehr brisante Geschichte auch einfach bei Farid geht, ne? Und jetzt hat auch irgendwie, es geistert schon seit längerer Zeit so ein Bild, was eben mit Photoshop bearbeitet wurde von Farid rum, wo er dann irgendwie mit blondierten Haaren ist und halt irgendwie so Lippenstift trägt, und es soll eben diese ganze Geschichte mit Eckhard Schmitz unterstützen, und auch das hat dann Bösemann eben in seine Story gepostet und da nochmal mehr verbreitet. Und Farid Bang hat dann aber eben auch nochmal das Originalbild davon gepostet, wo man ihn eben, keine Ahnung, vor wie vielen Jahren sieht. Er sieht da wirklich noch jünger aus. Aber man sieht eben auch, wie krass dieses Ding einfach mit Photoshop bearbeitet wurde. Also, ich denke mal, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir hier über Farid Bang und Bösemann berichten. Für mich kam das jetzt insgesamt dann doch ein bisschen überraschend, dass dieser Beef so krass war, dass Farid jetzt gesagt hat, komm, ich drop jetzt hier den Diss-Track, technisches K.O. Aber ja, in den letzten Wochen, Monaten hat sich das dann einfach wirklich so weit hochgeschaukelt. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir mal ein Fazit von den Songs heute. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich muss sagen, diese Woche hatten wir ja wirklich sehr abwechslungsreiche Releases. Ich finde zum Beispiel bei Kolja und Sido, da finde ich halt die Hook wirklich, die bleibt so komplett im Ohr. Wohingegen sowas wie von Farid, das muss man sich halt einfach öfter anhören, um einfach so, ne, jeden Part mal mitgenommen zu haben und so. Aber so im Gesamtkonzept ist es bei mir tatsächlich Apache diese Woche, den ich einfach am häufigsten gehört habe, weil der Song so, ja, so schön ist und man sich den so gut geben kann. Und ja, ich vermute was Ähnliches bei dir, oder? Wie sieht's bei dir aus?
Yes, genau. Also du vermutest schon komplett richtig. Bei mir ist es auch eindeutig. Apache hat komplett abgeliefert mit diesem Track. Bin ein großer Fan und schon Ohrwurm von der Hook gehabt und alles drum und dran. Ja, und heute wird's fruchtig bei unserem Werbespot für unseren Partner Y-Food, denn wir stellen euch die Fruity Drinks von Y-Food vor, die jetzt wieder zurück sind und die gibt's in den Sorten Mango, Strawberry und Peach. Und wer sich jetzt fragt, was Y-Food überhaupt ist, die Trinkmahlzeiten von Y-Food sind einfach super praktisch. Man kann sie easy unterwegs genießen, die machen lange satt und jeder Drink ist wie eine ausgewogene, vollwertige Mahlzeit. Also perfekt, wenn es mal schnell gehen muss und man keine Zeit zu kochen hat. Und jetzt ist eben die Fruity Drinks Reihe zurück und die Flaschen kommen in einem sehr auffällig orange-roten Design. Also auch nicht zu übersehen, wenn man mal im Supermarkt nach Y-Food Ausschau hält. Wenn ihr aber im Online-Shop von Y-Food zuschlagt, dann solltet ihr es unbedingt mit unserem Code machen, denn damit bekommt ihr -10% Rabatt. Der Code ist RAP-Podcast, alles groß geschrieben und damit gibt es 10% auf eure Bestellung. Den Link zum Y-Food-Shop findet ihr in den Shownotes. Also lasst es euch schmecken, jetzt werden ja gerade auch die Temperaturen in Deutschland ein bisschen wärmer, das heißt es passt super zu den Fruity Drinks. Also checkt es ab und jetzt machen wir weiter mit den Themen. Und wir starten rein mit einem Update zu dem Sinan-G-Skandal, der ja letztes Jahr wirklich für sehr viel Furore in Deutschrap gesorgt hat.
Yes, genau. Und wie leider immer bei diesem Thema muss man hier echt eine Triggerwarnung für Pädophilie aussprechen. Ja, also starten wir mal rein. Sinan-G, was ist passiert? Also, ihr erinnert euch sicherlich alle noch daran, was da abging mit diesen abscheulichen Videos, wo man Sinan-G sieht und auch hört und ne, man war sich da lange Zeit nicht sicher, hat er das wirklich gesagt oder was war da? Auf jeden Fall hat man ihn dort gesehen, wie er sich irgendwie vor laufender Kamera oder während einem Videocall einen runterholt und eben, ja, pädophiles Gedankengut äußert, sowas von wegen so, ja, hol mal die kleine Nichte her und ne, die anderen Sachen will ich überhaupt nicht aussprechen, weil die einfach viel zu extrem waren. Und auf jeden Fall hat Sinan das dann eben damit begründet, dass es eben, ja, dass es quasi nur über ein Kind gesprochen wurde, damit sie ihn beleidigt. Und das war eben so der Trigger bei irgendwelchen Dirty Talks, die sie hatten. Und ja, also, ne, ihr erinnert euch alle daran, so müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Auf jeden Fall, was ist jetzt passiert? Also als Reaktion auf ein anderes Video hat Sinan-G jetzt nochmal ein Statement zu dem Thema rausgehauen, was er dann eben, ne, in seinem Stream und dann eben auch auf YouTube als Highlight irgendwie gepostet hat. Und er hat eben als weitere Beweise für seine Unschuld ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft an Sinan-Gs Ex gezeigt. Das heißt, die Ex von Sinan-G hat ihn anscheinend angezeigt bei der Staatsanwaltschaft und hat jetzt ein Schreiben zurückbekommen. Und dieses Schreiben liegt Sinan-G vor. Und dieses Schreiben besagt, dass das Verfahren gegen ihn eingestellt werden soll. Und den Grund dafür lese ich euch jetzt mal vor. Und zwar habe ich das hier vorliegen. Die unverfremdeten Video- und Audiomitschnitte wurden durch die Dezernentin persönlich ausgewertet. Der Beschuldigte äußert in diesem Telefonat ersichtlich sexuelle Fantasien bei der Masturbation über ihre 2-jährige Nichte, die er einmal gesehen hatte. Er äußert, ne, also okay, also jetzt, ne, haben wir alles gesehen. Also es ist quasi, die sagen, das hat er da wirklich geäußert. Das Ding ist nur, und das steht dann weiter im Text, ja, dass die reine Äußerung, hier steht eindeutige Kundgabe pädophiler Fantasien jedoch, auch wenn dies für den juristischen Laien schwer nachvollziehbar sein mag, nicht strafbar sind. Ja, das heißt, er kann das quasi äußern, es ist allerdings nicht strafbar. Was ich eben sehr krass finde, ist, dass in diesem Schreiben auch wirklich so dauernd betont wird, wie, ne, heftig man das auch aus Sicht der Staatsanwaltschaft findet. Ne, da steht auch später irgendwie, ich möchte betonen, dass ihre Angaben zu dem Videotelefonat absolut glaubbar sind. Insbesondere gibt es keine Hinweise darauf, wie der Beschuldigte es in den sozialen Medien äußerte, dass das erwähnte Kind ihre Nichte Teil ihrer weiter sexueller Fantasien gewesen sei. Also so von wegen, dass es nur von ihm so die Fantasie war irgendwie, also komplett absurd, ja. Und ne, das Ding ist so, okay, dass er das geäußert hat, ist nicht strafbar. Jetzt gibt es aber ein kleines Aber, und zwar, wenn es statt nur einer Fantasie zu einem sogenannten unmittelbaren Ansetzen im Sinne einer Versuchsstraftat kommt, dann sieht das Ganze anders aus. Und dann redet man tatsächlich eben über eine Straftat. Und diese Versuchsstraftat wird durch einen bestimmten Satz relevant. Und zwar, wenn er sagt, hol die Kleine vor die Cam. Diesen Satz hat er ja gesagt. Und da wird dann eben aus einer reinen Fantasie wirklich eine Aufforderung, etwas zu tun, was dann ganz klar pädophil ist. Und ne, strafbar, alles mögliche. So, sorry, wenn ich jetzt auch nicht die richtigen Wörter habe. Das Problem bei der Sache ist, dass sie vorher in dem Telefonat gesagt hat, dass die Nichte nicht anwesend sei. Sie wäre nicht da. Und erst danach sagt er, hol die Kleine vor die Cam. Und deswegen kann man das eben juristisch weiterhin als Fantasie auslegen, weil er ja gewusst hat, dass sie gar nicht da ist. Und deswegen kann man, ne, ist weiterhin Fantasie. So. Das ist mal so die Zusammenfassung. Und was halt wirklich so das für mich Krasse ist, muss ich sagen, dass wir zum ersten Mal eine Äußerung, eine Einschätzung, eine juristische Einschätzung von der Staatsanwaltschaft haben. Auch wenn es nichts ist, aber da ist, also die sagen ja selber so, ja, auch wenn es für den Laien unvorstellbar sein mag und bla bla, aber ja, juristisch ist halt in Deutschland nun mal was anderes. Und zusammengefasst, ja, muss sich da jeder moralisch so sein eigenes Bild machen.
Ja, also völlig absurd auch, worüber wir da reden. Also auch völlig krank, wenn man sich das vorstellt, dass das einfach so hier Thema dann in einem Deutschrap-Podcast ist, weil es da eben einfach Akteure gibt, über die es dann solche Videos gibt. Und ja, ich meine, ich verstehe dann auch gar nicht ganz genau, Sinan G. probiert ja im Moment mit Statements sich immer mal wieder da rauszureden aus dieser ganzen Geschichte und zu erklären, warum es eben, ja, warum das eben in Ordnung wäre. Aber gerade durch das Teilen von diesem Schreiben zeigt es ja auch nochmal auf, ne, die Staatsanwaltschaft hat da ja drin betont, dass es moralisch total verwerflich einfach ist und dass es halt nur aus juristischen Gründen, dass es da halt nicht genügend Anlass dazu gibt, weil es halt nur Sachen sind, die geäußert sind, hast du jetzt auch alles gut wiedergegeben und so, aber ja. Völlig krass auch und sieht man auch, wenn man sich dazu andere Videos oder Beiträge eben anschaut, dass die Kommentare darunter sich eben auch alle einfach nur Kopfschütteln sind über diese ganze Thematik. Und das hatten wir auch schon ausführlich im Podcast besprochen. Also wirklich, ja, sehr, sehr wild.
Ja, also vor allem auch, um das nochmal so ein bisschen abzuschließen irgendwie. Also ihr wisst ja, dass wir sehr, sehr vorsichtig sind, wenn solche Themen aufkommen. Und auch als das Thema aufkam, haben wir das wirklich mit Samthandschuhen angefasst und gesagt, ey, da ist nichts bewiesen, das sind reine Anschuldigungen. Da müssen wir erstmal gucken, was da wirklich bei rumkommt, ob das Video überhaupt echt ist. Das kann ja eine KI sein. Das hat ja sogar Sinan G. am Anfang so dargestellt und gesagt, hey, das ist zusammengeschnitten aus irgendwelchen Sprachnachrichten und Videoschnipseln und so weiter. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo es darum geht, ja, ich habe über deine zweijährige Nichte geredet und gesagt, hol die vor die Cam, aber nur als Dirty Talk. Und also jetzt, ich rede privat für mich und meine Einschätzung, aber da ist dann wirklich auch eine Grenze überschritten und ich check auch nicht. Ja, keine Ahnung, ich will es überhaupt nicht gegen Sinan G hetzen. Wie gesagt, wir probieren hier immer möglichst sachlich zu bleiben, aber so, ich check auch nicht, wie das weiterhin so, ja, so in Streams, wie er so weiterhin in so Streams stattfindet, als wäre nichts groß und dahinter sitzen immer noch so Jungs, die dann da sitzen und er sagt so, ja, aber ich habe ja nur über die Nichte geredet als Ding. Es ist für mich absurd. Okay,
ich würde da auch gar nicht in einem Stream bei Sinan G sitzen wollen, wenn über solche brisanten Themen gesprochen wird. Also das habe ich mich jetzt auch so gefragt, als ich mich ein bisschen auf den Podcast vorbereitet habe. Aber gut, lasst uns mal zu was Erfreulicherem kommen, und zwar zu Icon. Wir haben ja jetzt schon mehrmals immer wieder Icon erwähnt, dieses Newcomer-Format, was jetzt spätestens in der 5. Staffel komplett durch die Decke gegangen ist. Kleine Side-Info, der Rapper-Skandal, der daran teilgenommen hat, wurde von Farid Bang gesigned. Der wird jetzt auch mit Farid Kapo und Bobby Van Damme, der ja übrigens auch ursprünglich durch Icon bekannter geworden ist, wird Skandal eben mit diesen dreien am Ende des Jahres nochmal auf Tour gehen, ein paar Zusatzshows spielen. Und jetzt wurde aber eben der Gewinner von Icon 5 verkündet und es hat sehr lange gedauert. Das war jetzt irgendwie so 2 Monate dazwischen. Es wurden neue Songs released und so. Also da sind auch unfassbare Zahlen, die einfach vorgewiesen werden. Insgesamt der Spotify-Account von Icon hat über 2 Millionen monatliche Hörer. Also wirklich, wirklich krass, was die geschaffen haben. Und die Platzierungen von den 5 Finalisten wurden jetzt bekannt gegeben, inklusive der Voting-Zahlen, also inklusive wie viele Leute gevotet haben für die. Und ich fange mal von hinten an. Auf Platz 5 mit 12.000 Stimmen steht Biggie 6-8, auf Platz 4 mit 18.000 Stimmen steht Barré, auf Platz 3 mit 24.000 Stimmen steht Bayor, auf Platz 2 mit 34.000 Stimmen steht Azu und dann auf Platz 1 an der Spitze mit sehr, sehr, sehr viel Vorsprung, nämlich 82.000 Stimmen steht Shabab, den wir eben auch letztens im Podcast mit dabei hatten, mit einem Song. Und ja, das ist einfach heftig. Also man, wenn man diese Zahlen zusammenrechnet, sind das 170.000 Stimmen. Und irgendwie, wenn ich es richtig mitbekommen habe, in der Staffel 4, also Icon 4, hat damals San Andreas gewonnen. Mit 34.000 Stimmen hatte der das damals eben gewonnen. Also da war das ganze Format einfach noch kleiner. Jetzt war eben die Zweitplatzierung 34.000 Stimmen. Und ja, es wurde auch schon ein bisschen über Icon 6 gesprochen, weil natürlich, wie weit wird das Ganze jetzt noch Ausmaße annehmen? Ich glaube, jeder Newcomer, der so ein bisschen in diesem Straßending drin ist, wird auf jeden Fall eine Bewerbung an Icon schicken, weil es einfach eine super Chance ist, bekannter zu werden, auf sich aufmerksam zu machen, gesigned zu werden, Geld zu verdienen, weil man ja auch direkt irgendwie bei Icon und iGroove dann einen Vertrag hat, wo man dann direkt durch die Streams Geld verdient. Also richtig, richtig krass, was da auf die Beine gestellt wurde. Und das liest man auch in den YouTube-Kommentaren zu diesem Finalvideo von Icon. Also so viel positive Kommentare von wegen, ja, Icon ist irgendwie wie eine Familie und so. Also da sind wirklich echte Fans dahinter, die da richtig mitfiebern. Es gab irgendwie gestern auf das ganze Video schon so über 3000 Kommentare. Richtig stark.
Das ist echt verrückt. Also das ist wirklich so ein krasses Phänomen. Ich bin auch so happy, dass wir das in unserer Deutschrap-Kultur haben. Ich bin immer noch dabei, da so ein bisschen reinzutauchen und dass es wirklich wie so eine Serie ist, die ich mir so regelmäßig angucke und sowas. Aber es ist einfach crazy, das mitzuerleben. Ich meine, man muss es auch mal so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Wir haben vorhin zum Beispiel über die Streams von einem Kapi gesprochen, der 250.000 Streams dann irgendwie hatte, als ein Lied, was auf Spotify ist, in einer Playlist, was man sich einfach so anhören kann, ne, so nebenbei. Und wie gesagt, durch Playlisten hört man das auch, wenn man gar nicht jetzt auf Kapi geklickt hat oder sowas. Und da ist ein Künstler, wo man aktiv für voten musste. Und der hat über 80.000 Votes. Das ist unfassbar, was da für eine Fangemeinschaft dahinter steht. Und ich habe halt auch das Gefühl, dass die Leute von Icon dieses Geld, was sie damit verdienen, wirklich auch zu einem Großteil dafür einsetzen, dass das Entertainment immer mehr auf die nächste Stufe gehoben wird. Dass es immer mehr wie ein Blockbuster-Kino-Ding wird und man kann einfach nur ja sich zurücklehnen und genießen. Es ist wirklich beeindruckend, was sie da auf die Beine gestellt haben. Krasse Zahlen. Also ja, wirklich, wirklich heftig. Kommen wir zu einem letzten Thema und das ist echt auch wild. Ihr erinnert euch ja, als wir den Song Tempo hier im Podcast dabei hatten und zwar von Sam Payne, Bad Chief und Crow. Und als wir den abgespielt haben, haben wir auch zwei Sachen gesagt. Nummer eins, der Song ist richtig schön, der Song ist richtig cool, geht richtig ins Ohr. Aber auch, es gibt irgendwie ein anderes Lied, was wirklich starke Ähnlichkeit mit diesem Song hat. Und zwar hieß das Lied Patatas de Ahogado DJ Hugel Remix oder sowas. Ne? Wir haben den Song auch abgespielt, wir haben das Ganze verglichen. Und ich weiß noch, also meine Meinung war auf jeden Fall, dass das hört sich einfach ähnlich an. Das wurde davon inspiriert, weil der Beat sehr ähnlich war und auch das Wort Tempo, was ja sogar der Titel von Sam Payne's Song ist, auch in einer sehr präsenten Stelle von diesem DJ Hugel Remix eben vorkommt. So, das Problem bei der ganzen Sache scheint jetzt zu sein, dass dieses Sample, was dort benutzt wurde in dem Song von Sam Payne, nicht richtig geklärt wurde. Das ist ja normalerweise so, wenn man ein Sample klärt, dann gibt es da irgendwie Verhandlungen von den Labels und so weiter, von den Managern, und dann ist es am Ende so, keine Ahnung, man sagt jetzt zum Beispiel, ey, ich nehme jetzt so ein bekanntes Sample von David Guetta oder so, und dafür bekommt er dann 30% von den Einnahmen, alles klar, unterschrieben, let's go, und dann kann man da drauf einen Song machen, ne? So, das scheint an sich, das scheint irgendwie nicht passiert zu sein, denn jetzt hat sich der Manager von DJ Hugel eingeschaltet, Stefan Dabruck, und anscheinend hat er ja dagegen irgendwie geklagt, denn er hat jetzt in seiner Insta-Story gepostet, das erste Mal, dass ich kommende Anwaltspost feier. Und hat, ne, das war eben Bezug darauf, dass er anscheinend vom Anwalt Post bekommen hat, weil sie ja dagegen geklagt haben. Und anscheinend soll da echt eine recht hohe Summe im Raum stehen, um die es geht. Er hat dann irgendwie so scherzmäßig in anderen Stories noch sowas gepostet, wie zum Beispiel irgendwie, dass die nächsten 500 Abendessen von Sam Payne bezahlt werden sozusagen, hat da irgendwie dann die Künstler Sam Payne Crow markiert, auch den Labelchef von Bamboo Artist, wo Sam Payne gesigned ist, und das kann jetzt echt heftig werden. Also ich habe auch noch ein anderes Video gesehen von dem Manager von Mako, Greg heißt der, und der macht immer so ein bisschen so, der erklärt immer so Sachen aus der Musikindustrie, und der hat das eben auch nochmal so ein bisschen in Kontext gesetzt, dass es im Worst Case sein kann, dass wirklich alle Einnahmen und sogar Strafzahlungen, glaube ich, dann geleistet werden müssen, und alle Einnahmen, die durch den Song reingekommen sind, dann an eben DJ Hugel bzw. Stefan Dabruck gehen. Das mal so, ne, als so erste heftige Sache. Und was eben noch so ein bisschen die Ironie dabei ist, dass vor knapp 2 Jahren ein anderer Künstler von Stefan Dabruck, nämlich niemand anderes als Robin Schulz, selber einen fetten Shitstorm abbekommen hat, weil er quasi ein Sample von Southstar, der ja, ne, hier in der Deutschrap-Szene verankert ist mit Künstlern wie unter anderem Chiago, aber auch noch vielen, vielen anderen. Und da hat er eben von dem Track Miss You auch ein Sample gestohlen und wurde da irgendwie abgemahnt und so weiter. Aber ja, also ihr merkt, so viele Samples, wie wir haben, so leicht ist es gar nicht. Und wenn man das nicht ordentlich klärt, dann kann einem das echt um die Ohren fliegen. Also wäre schon heftig, wenn die da jetzt alles abgeben müssen, was sie mit diesem Hit verdient haben.
Ja, und ich glaube, das, was sie halt viel eher befürchten müssen, wie du gesagt hast, ist halt auch einfach eine Strafzahlung, wenn du das machst. Schade irgendwie für Sam Payne, der da vielleicht dann auch am wenigsten am Ende dafür kann, sondern dass er dann letztendlich auch durch Leute im Hintergrund gemanagt wird, die dann dafür zuständig sind, eben sowas wie Samplerechte und so abzuklären. Weil für ihn natürlich ein riesiger Erfolg, jetzt einfach mal so auf Platz 2 zu charten mit so einem Song, das ist halt schon sehr, sehr stark. Die Aufmerksamkeit hat er dadurch natürlich trotzdem gewonnen, aber wenn das ganze Ding jetzt relativ bald gesperrt wird, ja, schränkt das natürlich schon irgendwie ein.
Ja, auf jeden Fall. Also keine Ahnung, ob es gesperrt wird oder ob dann irgendwie man noch einen Deal auf den letzten Meter macht, aber wenn es hier schon mit Anwaltpost und so ist, also ja.
Es klingt auch sehr salty, also was du vorgelesen hast aus den Stories, so, ne? Auch wenn dann auch direkt hier die Künstler markiert werden und hier nächste 500 Abendessen gehen auf euch.
Ja, also echt, echt heftig, was da abgeht. Aber gut, wir werden auf jeden Fall dranbleiben, ne? Viele wichtige Themen, die wir diese Woche besprochen haben, von Farid Bang und Bösemann Beef über Kapi, der wieder da ist, Apache, der wieder da ist und. Deswegen meine große Empfehlung, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und jede Woche ganz entspannt die wichtigsten Deutschrap-News zum Anhören als Podcast verpackt bekommen möchtet, dann folgt doch diesem Podcast, egal wo ihr es gerade hört. Einfach Spotify, Apple Podcast, Deezer, wo auch immer ihr den Podcast hört, einmal auf Abonnieren klicken. Das unterstützt natürlich auch den Podcast, aber vor allem verpasst ihr keine Folge mehr. Denn, wie vorhin schon erwähnt, kommt am Donnerstag aller wahrscheinlich nach schon das Fahrtinterview, das Lennart heute aus Indonesien raus mit wildestem Setup ausgeführt hat, kommt dann am Donnerstag schon raus. Und ich glaube, das wird super spannend. Ich habe auf jeden Fall mir die Fragen vorher durchgelesen, bin schon sehr hyped, das Interview selber zu hören. Deswegen klickt einmal auf Folgen und wir hören uns am Donnerstag wieder und dann natürlich immer montags für die News-Folgen. Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.